Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Freddy und Dave. Und wir sind heute bei Folge Nummer 7 und wir sind beide heiß wie Frittenfett.
Ja, sind wir. Bei Folge 007 sind wir.
Genau. Schönen guten Abend, Paul.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung wieder mal.
Kurz und knackig mal.
Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ich freue mich. Folge 7. Kann man das jetzt gleich so als Eingang sagen? Ich glaube schon, ne? Eigentlich sollte das ja die Folge mit unserem ersten Gast werden.
Ach ja.
Das hat aber leider nicht geklappt. Deswegen mussten wir jetzt kurzfristig umdisponieren, aber wir sind ja mega flexibel. Mhm. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns.
Aber deshalb, der Gast hat trotzdem Lust. Also, das kann man
sagen. Der Gast hat Lust, ist aber leider erkältet.
Erkrankt.
Und ja. Erkrankt. Und wir verschieben das einfach ein paar Tage und legen jetzt eine andere Folge ein.
Ich wollte gerade sagen, ihr wollt den totalen Bernd. Also wer Stromberg kennt, wird das jetzt gerade verstehen. Einer meiner Lieblingsserien übrigens. Also das ist so ständig, wenn ich das gucke, denke ich mir so, Alter, ich will eigentlich weggucken, aber ich muss auch hingucken, weil das so, das ist so dieses Fremdschämen und...
Das macht Stromberg ja aus, dass man so, genau. Echt so ein Fremdschämen dabei hat und so denkt, oh nein, mach's jetzt nicht, mach's nicht. Und dann macht das, ja.
Ist echt so. Ja, bei mir ist jetzt tatsächlich ein Hart-Selzer im Glas. Ich habe mal wieder zugeschlagen. Ich hatte letztens ein paar verschiedene probiert. Und da waren wirklich gute dabei von Bass. Und das war auch wirklich tatsächlich ein richtiger Hart-Selzer. Also fermentiertes Zuckerwasser ist ja im Prinzip ein Hart-Selzer. Es gibt noch eine andere Methode, die vor allen Dingen jetzt... ich sehe, in Deutschland angewandt wird, ist nämlich einfach wie so eine Art weinhaltigen Cocktail zu machen. Also quasi, man nimmt sich irgendeine Art Branntwein oder Rotwein oder Weißwein oder sowas und verschneidet den dann halt eben mit Flavorings und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die das mit der Farbe machen. Ich glaube, das wird dann eher nur mit Weißwein funktionieren tatsächlich. Aber genau, und das ist jetzt das, was ich gerade trinke, ist aber tatsächlich trotzdem ziemlich lecker. Also schmeckt halt einfach wie Wasser mit ein bisschen Aroma. Ist gut.
Ja, so ein erfrischendes, alkoholisches Wasser, ne?
Ja. Genau, weil das Ding ist halt, ich bin ja heute mit der Beer-Review dran und da wollte ich nicht vorher einen Imperial Stout trinken, weil ich dachte, das könnte dann etwas meine Geschmacksnerven verfälschen. Deswegen dachte ich, ich fange mit was Neutralem an.
Okay, du musst ja auch nicht immer eine Folge mit einem Imperial anfangen. Also es könnte ja auch mal ein... Okay, gut. Dann
und letzte Folge habe ich auch einen Porter genommen. Also das ging auch. Das hat nur 5%.
Ja. Imperial Porter. Achso, okay.
Nein. Ja, und bei dir, Duke,
ich höre schon jetzt ganz frisch von Ale Farm aus Dänemark sind die, meine ich.
Ja.
To call each thing by its right name. Das ist ein Double IPA sogar. Ja, genau. Mit Chinook, Citra und Equanaut.
Und ich habe heute noch ein Meme gepostet, das werden wir auch
Mensch,
mal...
es ist kein Mosaik drin und kein Galaxy.
Ja, okay, klar, also das ist jetzt tatsächlich dann nur einer der Hopfen, aber ich verstehe das immer nicht, also beziehungsweise doch, ich verstehe es schon, warum die das machen. Na, Prost erstmal, Paul.
Ja, Prost. Wow, ist übelst lecker.
Okay. Citra ist ein guter Hopfen, kein Witz.
Ja, ich mag den auch. Genauso wie Mosaik und
Galaxy. Aber das sind so Hopfen, die ich einfach, die sind so overused. Also man kann ja quasi kein Bier mehr, kein IPA mehr kaufen oder sehr wenige nur, wo die nicht drin sind. Und ich habe mir halt auch deswegen immer gesagt, so, natürlich werde ich irgendwann mal auch wieder eins brauen, mal Citra Simcoe, weil das Bier wird lecker. Da kann man sagen, was man will, das kannst du nicht kaputt machen, das ist so. Aber ich sehe da halt keinen Reiz auch irgendwie so drin. Ja, weißt du, es gibt noch so viele coole Hopfen, die keine Sau kennt. Strata ist zum Beispiel jetzt, den kennen zwar schon viele, aber auch der wird ja voll oft mit einem anderen Hopfen noch kombiniert, obwohl Strata an sich so krass viel Power hat. Also mega.
Ja, aber es wird halt, ja gut, aber Single Hop ist immer schwierig, ne? Hatten wir nicht drüber gesprochen sogar? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil es halt meiner Meinung nach nicht ganz so vielschichtig wird. Und gerade bei so einem Double IPA, was irgendwie so mega cremig daherkommt, will man ja, dass es doch irgendwie ein bisschen mehr Power hat als nur von einem Hopfen. Und dann passt es halt gut. Und Citra, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich nehme aber auch super gern, wenn ich IPAs brauche. Und weil ich finde, er ist nicht der Supporter-Hopfen, sondern er ist halt der der wichtigste in so einer Kombination mit, der die anderen so ein bisschen mitzieht. Ich finde das echt ein cooler Hopfen. Deswegen wird er wahrscheinlich auch so oft genommen. Und gerade klar, Citra Mosaic oder Citra Galaxy, das sind halt absolute Klassiker-Kombinationen. Da kannst du halt auch nicht
Das Bier kannst du nicht falsch verkacken.
Ja. Genau. Außer wenn du dann noch einen dritten Hopfen reinschmeißt, ja, genau, das ist sowieso. Aber wenn du da noch einen dritten Hopfen reinschmeißt, dann bist du ja quasi schon, dann hast du dich ja schon ausgetobt und
warst kreativ. Ja, das stimmt. Ja, wobei ich mir auch denke, weil du jetzt gerade noch sagtest mit Komplexität, die kannst du ja auch mittlerweile toll über Hefen halt erzeugen und über so Sachen wie Biotransformation. Und selbst die zum Beispiel funktioniert sogar, wenn du einfach nur eine große Whirlpool-Gabe machst, weil die diese Bestandteile halt irgendwie im Whirlpool halt eben besser gebunden werden. Das hatten wir ja schon mal gesagt, ne? Diese Hopfenbestandteile,
genau, wie die letzte Folge
Kohlmelone und so. Nein, die waren für was anderes. Aber
ja, aber die schaffen es halt in die Gärung, klar. Die Aromen sind da und die werden dann eben umgewandelt, transformiert.
Und dann hast du noch vielleicht so eine schön tropisch-fruchtige Quaik, wie so die Quaiking oder sowas. Also ich glaube schon, dass du da viel rausholen kannst. Aber ja, natürlich, klar kann man sagen, ein zweiter, dritter Hopfen macht dann halt noch mal ein bisschen mehr am Aroma. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit abgedriftet. Ist ja egal, aber es ist ja auch mal nett zwischendurch.
Um was geht's denn heute überhaupt? Was haben wir uns denn rausgesucht als
Alternativ? Das haben wir heute schon wieder noch nicht gesagt, ne?
Ja, das ist
das muss ich noch lernen. Nein, wir werden heute über das Thema Kegging sprechen. Ist ja auch viel von euch angefragt worden und Paul und ich sind da ja auch relativ bewandert, haben da viel Erfahrung. Paul mehr mit Flachfitting, also mit diesen klassischen traditionellen Systemen und ich eher so mit diesem Hobby-System NC und Eikegger. Genau. Aber das wird, denke ich, eine spannende Folge. Also da gibt's viel zu erzählen. Wir haben auch, denke ich, viele Anekdoten dazu.
Ist halt auch super, nicht kompliziert, aber es ist halt so weitgehend. Ne? Also es gehört schon viel dazu. Klar, wenn du das Bier dann irgendwann mal im Keck hast, was machst du dann damit? Wie kriegst du es wieder raus? Wie kannst du es trinken? Und so weiter und so fort. Aber
wie lagerst du das Keck? Ist auch noch interessant.
Ja stimmt. Ja. Genau. Ja. Also wir haben auch viele Fragen dazu bekommen, auf die werden wir dann auch noch reingehen.
Stimmt. Genau. What's brewing, Paul? Ich habe gesehen, du warst wieder fleißig.
Ja, wo du gerade
Citra
angesprochen hast. Ja.
Nee, sag jetzt nicht, du hast ein West Coast IPA mit Citra gebraut.
Nein, das wollte ich eigentlich erzeugen und es hat funktioniert. Das Gesicht hat sich gelohnt. Nein, ich habe ein West Coast IPA mit Simcoe Chinook.
Geil.
Deswegen fand ich das jetzt auch cool, dass der hier drin ist. Und jetzt habe ich es vergessen. Das ist das Lampenfieber. komm ich noch? Ach, Columbus, genau. Gebraucht.
Ah ja, schöner Hopfen.
Und genau. Ja, das ist für den Wettbewerb bei Meisel & Friends. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, dann guckt mal rein. Die haben wieder einen Hobbybrauer-Wettbewerb. Stimmt, genau. Wir packen euch den direkt rein. Die machen wieder einen Hobbybrauer-Wettbewerb. Kann nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ist das dann im Februar, meine ich, leider nicht so stattfinden wie sonst.
Genau. Also,
sonst gibt's da halt eine coole Feier noch dazu, irgendwie ein cooles Event, wo dann auch die Hobbybrauer ausschenken können und noch so ein paar Sachen drumherum geboten werden.
Wie heißt die nochmal?
Braubiviale.
Braubiviale ist Nürnberg.
Ja, aber dafür wird's dann gebraut, oder was meinst du? Achso, du meinst die
der Name von dem Event. Wie heißt denn das nochmal?
Naja, gut, wir suchen's raus, aber
ja. Aber auf jeden Fall das, was auch dieses Jahr und letztes Jahr stattfand.
Ja, also ich war beim letzten Mal jetzt auch wieder dabei und da wird einem halt auch viel geboten. Man kann noch ein paar Tastings, wenn man Bock hat, besuchen und zum Teil gibt es sogar Masterclasses und sich natürlich einfach super austauschen mit den anderen Hobbybrauern, mit den Leuten. Die sind auch super begeistert immer, die auf solche Events kommen und dann die Biere verkosten. Ist echt klasse. Und am Ende wird dann immer mit riesen Tohu Wabohu die Gewinner bekannt gegeben. Echt immer super, super aufregend und cool. Und ja, ich mache wieder mit. Und dieses Jahr wird es dann quasi einfach nur eingesendet. Und die Jury, ich weiß nicht, wie die das dann umsetzen, ob das dann weitergeleitet wird an die Jurymitglieder oder
vielleicht
die sich dann doch treffen unter Einhaltung der Maßnahmen. Dann wird es verkostet und online bekannt gegeben. Ich meine über YouTube oder so. Oder irgendwie machen sie es dann quasi live.
Ja.
Genau, irgendein Livestream. Ja, und dafür habe ich es gebraut. Ich habe eine relativ komplizierte Schüttung genommen, was ich eigentlich nicht so oft mache, aber ich habe mich mal da so ein bisschen ausgetobt und habe, obwohl es ein West Coast, also ja, ein bisschen schlanker, ein bisschen ja,
trockener, bitterer.
Trockener, bitterer ist als ein East Coast oder ja, New England oder so, habe ich trotzdem mal so ein bisschen dieses Salted Caramel von The Swan genommen.
Ah, okay.
Kleine Ecke, ich glaube 5% habe ich reingepackt. Und hat mir auch in die Karten gespielt, weil ich hatte eine ganz bestimmte Farbe im Kopf. So kurz vor Orange. Mhm. So ein orange-bräunlich, so ganz, ganz hell. Ja. Und das sieht gerade in der Gärung, ich kann ja unten, ich habe ja natürlich ein Sichtglas, wie ihr wisst, kann ich gucken und es sieht danach aus, dass es geklappt hat, aber ja, dieses, als ich dann die EBC berechnet habe, also die Farbe des Bieres, und das dann dazugegeben hat, dann hat es genau gepasst, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen, dann bleibt jetzt so drin, auch wenn es eigentlich jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich da reingehört, aber das ist, glaube ich, auch so das Einzige, was da heraussticht. Ansonsten habe ich den Chico-Stamm genommen, ich habe von Omega Yeast die 004, West Coast Ale 1 heißt die, glaube ich, genommen. Mhm. Und ja, geht ab wie Schmitz Katze. Der Starter war schon geil, richtig geil. Und bin gespannt, wie es wird. Brautag lief auch gut. Ich kann leider auch für die Weihnachtsshow, von diesem Brautag kann ich kein Malheur erzählen. War echt, lief wie im Bilderbuch. War mal super entspannt und ich hatte dann relativ schnell alles wieder aufgeräumt und war fertig. Hab mich auch so.
Ich habe dann immer so ausgeschlafen.
Guck mal, die letzten.
Ich war sogar ausgeschlafen, stimmt. Ja.
Ich wollte eigentlich mega früh anfangen, weil die Kleine auch immer ziemlich früh wach ist, aber sie hat uns schlafen lassen, bis um 8.
Voll gut. So muss ja, das auch mal sein.
War super, ja. Das war mir dann auch egal, dass ich später anfange und später fertig bin, weil wenn man mal 2-3 Stunden länger schlafen kann, wenn man das monatelang nicht konnte, dann
genießt man's. Das tut gut. Ja, ja. Glaube ich. Ja, es klingt doch erstmal erfolgreich.
Und du hast,
glaube ich, ich wollte noch kurz fragen, was macht dein Orwell-Klon? Ja. Von dem habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Warst du da mal wieder dran? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich habe, ich sehe den immer. Und er macht auch so, wenn ich unten bin, macht er so alle 40 Minuten mal plopp. Mhm. Das ist so ein großer Gärspund, so ein Deckel-Gärspund. Der dann immer so ziemlich laut Aufmerksamkeit erregt. Aber ich habe mich nicht dran getraut, nochmal zu zwickeln. Also ich denke, dass wir den im Januar, eigentlich wollten wir den im Januar, Februar abfüllen. Also ich glaube, bis dahin halte ich mich jetzt einfach noch zurück und bin dann einfach mal super gespannt,
wie es
geworden ist.
Ja. Voll gut. Sehr cool.
So, und du warst nicht fleißig, ne? Aber du hast ja auch in letzter Zeit super viel gebraut. Also du hast ja quasi auf Vorrat gebraut. Also
theoretisch ja. Also wobei ja schon wieder die Hälfte von meinem 10 Liter Eikeger-Fass schon wieder leer ist. Also es war halt auch nur halb voll vom Red Ale. Das ist auch wieder ziemlich gut geworden. Also da war ich auch mal wirklich überrascht, dass tatsächlich, obwohl ich auch einen anderen Hopfen fürs Aroma genommen habe, das Bier eigentlich wirklich identisch geworden ist, das kann man so sagen. Finde ich auch schön, weil das heißt ja, dass ich auch selber in der Lage bin, meine eigenen Rezepte wieder nachzubrauen und auch das rausbekomme, was ich im Kopf habe. Und das ist echt ein gutes Gefühl. Also das freut mich auf jeden Fall. Das habe ich tatsächlich richtig short and shoddy gebraut. Das habe ich wirklich 20 Minuten habe ich da nur gemeischt, 20 Minuten gekocht und eine Quaik rein. Und das war, also das ist echt geil geworden, wirklich. Das Rezept.
Kannst du am gleichen Tag noch trinken?
Ja, theoretisch ja, nein.
Wie krass, ey.
Aber ich lasse es ja trotzdem meistens 2 Wochen stehen, weil ich halt nicht so gerne abfülle. Aber jetzt in letzter Zeit doch wieder. In letzter Zeit macht es doch wieder ein bisschen mehr Spaß. Nö, und ansonsten, ja, wie gesagt, fleißig am Trinken. Das Imperial Stout, da werde ich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ist auch richtig, richtig geil geworden. Da hatte ich erst ein bisschen Probleme mit. Werde ich aber vielleicht später noch mal ein bisschen was drüber erzählen, wieso. Lag nicht an der Gärung. Die Gärung war super. Irgendwie in 2 Tagen von 25 auf 6 Plato mit der Omega Hornidal Quaik. Also von Omega Yeast. Und dann kam ja, wie gesagt,
derzeiten, ey.
Ja, brutal. Also wirklich, ey. Und also das kann man halt jetzt auch schon richtig gut trinken. Ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung, knappe 4 Wochen vor 4 Wochen gebraut und weiß nicht, seit 2 Wochen oder so im Keck 2,5, also noch gar nicht so lang eigentlich, aber es war wirklich schon super schnell trinkbar, voll gut. Das mag ich halt eben an den Quikes, weil die halt auch eben so schnell hinter sich aufräumen und Man braucht eigentlich dem Bier, also man kann dem Bier immer Reifezeit geben und es tut in der Regel dem Bier auch gut, aber man muss es nicht, wenn man nicht möchte. Wenn man es eilig hat, ist meine Erfahrung, das frisch kann man es auch immer richtig gut trinken. Ich sag mal, eine Woche oder so ist aber halt auch da schon wieder ein himmelweiter Unterschied. Also wenn man eine Woche wartet mit dem Trinken nach Abfüllung.
Ja, ja, mir kommt's auch so vor, ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit viel experimentiert, dass die so wie die Gärzeiten halt mega schnell sind, auch die Reifezeiten quasi schneller sind als bei normalen Ale oder sogar Lagerhefen. Ja. So wie du sagst, also du trinkst es eine Woche später und es ist wirklich ein kleines Nebenaroma, ich würde es jetzt nicht unbedingt Fehlaroma nennen, aber oder irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen gestört hat, ist auf einmal weg. So ging es mir mit der Crispy, da hatten wir ja gestern drüber gesprochen.
Ach ja, stimmt.
Oder auf einmal schmeckt es einfach auch noch einen Ticken runder. Oder bei der Lutra war einfach die Mandarine dann ein bisschen in den Hintergrund getreten, die am Anfang ziemlich stark präsent war. Mhm. Und das ist echt abgefahren. Und das kann innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche sein, dass das Bier ein bisschen anders schmeckt. Also es lohnt sich heftig, da auf jeden Fall auch von den Quikes noch was aufzuheben. Ich habe ja von meinem Oslo-Pilz auch nach 3 Monaten noch eins aufgemacht. Und dann, muss ich sagen, war es immer noch ziemlich gut. Und ich weiß nicht unbedingt, ob es jetzt am besten war, aber es war schon näher dran, sehr, sehr, sehr clean zu sein und vielleicht wie ein Pilz zu schmecken. Also das hat er echt schon gut getan, muss man sagen.
Klar, auf jeden Fall. Und ansonsten werde ich jetzt, weil ich ja auch mitten im Umzug jetzt gerade bin, werde ich tatsächlich mein Zeug jetzt auch am Wochenende rüberholen. Und dann steht als nächstes erstmal wieder was Hopfiges an. Ich habe dieses Jahr echt nur, keine Ahnung, 3 IPAs oder sowas gebraut. Dann noch vielleicht 2 hopfige Summer Ales und ansonsten gar nichts. Und deswegen steht jetzt bei mir so ein New England Double IPA an. Also so, keine Ahnung, ungefähr auch so 20 Plato Stammwürze oder sowas. Will ich schon, aber dann halt ohne kochen tatsächlich. Also ich will es raw machen. Ohne die Würze zu kochen, da muss ich noch ein bisschen schauen, dass mir die Bittere nicht zu gering wird. Da habe ich ja schon ein paar Sachen überlegt, die ich machen könnte. Vielleicht eine Kochmeischel ziehen oder sowas, da ein bisschen Hopfen kochen. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Hibiscus Farmhouse Ale gemacht und dann halt nicht den Großteil der Würze gekocht, sondern eben nur ein bisschen Maische einfach. Und da behält es ja noch die ganzen Proteine und so weiter halt, die sonst ausflocken. Bin ich mal gespannt. Die Berichte, die ich in der Quai-Gruppe gelesen habe, sahen echt interessant aus, deswegen will ich das auch mal probieren. Und das werde ich tatsächlich Mi nennen, also M-E-E, Motueka, Equanot und Eldorado kommen da rein.
Sehr geil.
Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann mit dem Bootleg Biology Double Nipa Blend vergären, weil den habe ich nämlich auch schon seit, keine Ahnung, 12 Jahren rumliegen und ja, noch nichts mitgemacht.
Musst du schön Starter machen, ne?
Ja, werde ich auch tatsächlich, aber hat einen anderen Hintergrund, warum, weil ich jetzt in Keks nämlich vergären möchte in Zukunft.
Und dann passt ja die Folge wie Arsch auf
Faust aufs Auge.
Oder so.
Ja, guck, ey, meine Sprichwörter sind heute auch
und Flieg,
ey.
Bringen, ne? Was? Hauptsache nicht durcheinander bringen.
Nee.
Arsch auf Auge.
Wie Arsch auf Faust. Oder,
ja.
Okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht so jugendfrei.
Ja. Naja, wir machen wieder diese Checkbox, weißt du?
Ja, das ist explizit, wir sind da krass, ey.
Genau.
Ja. Wie Eminem. Okay.
Mindestens.
Ja, genau. Und dann steht noch ein Met bei mir an, einen Kirschmet, Honig, alles schon da mit ein bisschen Kirschsaft. Ich mache auch nur so einen kleinen Batch, weiß nicht, zum Testen. Ich habe noch nie Met gemacht. Den werde ich mit der Voss-Quike vergären. Weil auch die Quikes sich tatsächlich richtig gut für so Mets eignen, habe ich auch gelesen. Also einige Berichte.
Die können und von ja auch daher, einiges ab.
Ne? Eben. Und wenn du da mit ein bisschen Hefenahrung arbeitest, sollte das eigentlich ziemlich gut werden, denke ich. Also ja, auch nicht so stark. Ich glaube, es ist um die 7-8%. Also relativ entspannt. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Das wird halt ein Geburtstagsgeschenk für die Schwester von meiner Freundin. Die trinkt wohl gerne Met und ich wollte halt eh immer einen machen. Jetzt habe ich halt einen guten Grund dafür. So.
Das ist auch mein Grund. Ja, perfekt.
Ja. Wir haben ja wieder ein bisschen Feedback bekommen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. ich glaube, Paul auch.
Ja, ich musste echt mega schmunzeln, als gestern oder wann war das vorgestern in der Hobbybrauergruppe bei Facebook da was kam. Das war schon echt, irgendwie war das schon ganz schön süß.
Das war wirklich lieb. Also das ist halt einfach auch das Ding im Internet, bei WhatsApp, also das kennt ihr ja wahrscheinlich selber, wenn ihr mit jemandem kommuniziert, das kann schnell in den falschen Hals bekommen, Ja doch, komm, meine ich, so genau. Ja. Die beiden Hart-Selzer, die schlagen mir schon wieder gegen die Stirn, ey.
Ja.
Björn Lange, jetzt extra viel Gekicher übrigens, ne? Total.
Ja, extra für ihn, um ihn anzukündigen. Ja.
Nein, aber es ist jetzt tatsächlich nicht mit Absicht. Also Björn, nicht, dass du das jetzt denkst. Das ist halt einfach wieder, ich merke tatsächlich, jetzt, ich habe schon einen Porter getrunken und zwar Hart-Selzer und das merkt man dann doch schon. Ja, Björn Lange, du hast ja tatsächlich, ich werd das einfach mal so direkt adressieren, du hast ja einen sehr netten Facebook-Post gemacht und hast geschrieben, habe gerade eure letzte Folge, also in der Hobbybrauergruppe hat er das geschrieben, angefangen, ich möchte gerne was klarstellen mit einem netten Smiley, so ein Lach-Smiley eben. Mein Zwinker-Smiley ist dafür da gewesen, um die Aussage abzuflachen und sarkastisch einen Hinweis zu geben. Ihr macht einen tollen, informativen Podcast und kann euch nur ermutigen, euch nicht entmutigen zu lassen mit drei Smileys. Gerne können bei einem Bier VC schnacken. Was auch das immer, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Und uns über ein Nord-Süd-Gefälle Hamburg-Wiesbaden-Regensburg austauschen. Da bin ich ja mal gespannt, worauf das jetzt hinaus läuft. Gerne sende ich euch ein Bier zu, was ihr dann in eurem Podcast zerpflücken könnt. Bis bald, Björn. Ja,
das wäre also natürlich sowieso cool, ne? Also ja. Über das Bier würden wir uns natürlich wirklich sehr freuen.
Auf jeden Fall.
Also wir zerpflücken es ja auch nicht. Also, ne? Außer er schickt uns halt so ein. Weiß ja. Ich nicht, so ein Katastrophensud oder so, aber wäre ja auch witzig. Also wir sind auch für Katastrophensude und Bierfehler
offen. Ich wollte gerade sagen, weil, also.
Ich meine, es wäre ja auch ein Test für uns, weißt du?
Ja, absolut, weil guck mal, der Hobbybrauer, der noch nicht ein Fehlaroma an seinem Bier hatte, möge den ersten Stein werfen. Also, ich hatte schon Acetaldehyd, ich hatte Oxidation, ich hatte Schwefel,
Ich bin der Diacetyl-Master.
Diacetyl schmecke ich tatsächlich fast nie wirklich.
Dann mach dir mal mein letztes Pilz auf. Habe ich dir das geschickt, ja. Die 3470?
Da warte ich ja noch auf die Folge dann mit Bernd.
Ja, okay. Dann könntest du es vielleicht schmecken.
Auf jeden Fall, ich habe es auch schon geschrieben in die Hobbybrauer-Facebook-Gruppe, dass ich mich sehr gefreut habe über den Kommentar und dass man halt eben, wie gesagt, viele Sachen einfach im Netz falsch verstehen kann, wenn es geschrieben ist. Von daher wirklich vielen lieben Dank für den Kommentar. Das hat mich voll gefreut, Björn. Und wäre jetzt auch okay gewesen, wenn deine Meinung trotzdem so wäre. Das ist alles in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ne so, aber wie gesagt, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es gefällt, auf jeden Fall.
Es ist ja auch schon cool, dass er, also man hat es ja schon daran gemerkt, dass er es gehört hat. Also, dass er sich die nächste Folge auch wieder reingezogen hat, ne? Das ist ja auch schon cool gewesen.
Definitiv.
Genau. Aber da haut auch noch jemand in die Kerbe rein. Und da haben wir sogar einen O-Ton, wie man so sagt. Also eine Sprachnachricht quasi gekriegt.
Ja. Das wäre auch geil.
Wenn man sich O-Töne hin und her schickt, wäre auch gut.
O-Töne, warum nicht?
Ja.
Genau, die spielen wir jetzt einfach mal.
3 Minuten O-Ton. Ja, wir spielen sie ab.
Moin, Dave und Paul. Harry hier. Ich wollte mich mal bei euch bedanken für die Mühe und den Mut, den ihr für euren Podcast aufwendet. Ihr macht das sehr, sehr geil. Ich liege gerade im Krankenhaus und ich höre eure Folgen rauf und runter. Manche habe ich 3, wenn nicht sogar 4-mal gehört. Von daher richtig geil. Und wenn man euch zuhört, finde ich, es wirkt so ein bisschen, als wärt ihr beide jahrelange Freunde. Ihr spielt euch die Bälle zu. Ganz, ganz großes Tennis oder wie Dave sagen würde, ganz, ganz großes Tischtennis. Von daher lasst euch von diesen 1-2 Kritikern nicht zu sehr beeinflussen. Behaltet euren Humor bei. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Viele liebe Grüße aus Lübeck wünscht euer Harry.
Also als allererstes, Harry ist der Beste.
Ja.
Das kann echt, man glaube ich schon mal so sagen.
Das ist so lieb. Also ich hatte heute Morgen echt so ein kleines bisschen Tränen in den Augen, weil das so, also vor allem dieser Part mit, als ob ihr jahrelange Freunde seid. Ich meine, Paul und ich kennen uns ja halt auch erst seit, ja, wir haben uns letztes Jahr einmal auf der Braubeviale getroffen. Und wenn ich das auch ganz offen und ehrlich hier sagen darf, ich dachte, du wärst voll arrogant und aber das habe ich dir schon mal gesagt, ne?
Dass echt? Ich gedacht habe. Braubeviale?
Nein, so bei Instagram, weißt du, weil man, ne, das ist ja dieses Ding, ja, weil du halt immer deinen tollen Braukeller und so, da ist natürlich auch Neid drin gewesen, definitiv, das gebe ich auch echt offen zu.
Ey, das aber hast dann, du mir noch nicht gesagt, aber cool.
Nicht?
Nee.
Oh, gut. Ja, dann. Ja, nee. Jetzt ganz offen und ehrlich. Aber ganz ehrlich, wenn man dann die Leute einfach mal wirklich kennenlernt, dann ist es, du bist echt einer meiner besten Freunde dieses Jahr geworden, das ist kein Witz und Und na, wir unterhalten uns ja auch nicht nur über Bier, natürlich überwiegend schon, aber das ein oder andere Thema kommt
mich,
ja dann auch.
Ich habe mich oder ja, ich habe mich in dein Herz gebraut und du dich in meins.
Ja.
So kann man und das sagen, ne?
Spätestens nach dem Wochenende in Frankfurt, ey, das war ja echt mit dem Chaos-Suit, Alter. Oh, da müssen wir Chaos auf jeden Fall von der von Flörsheim erzählen. Oh, Flörsheim, ja. Ey. Meine Cappy ruht da immer noch in Frieden und so. Ja, nee, aber wie gesagt, ja. Also die Sprachnachricht, das war echt richtig schön. Ich habe mich mega gefreut und ja, gute Besserung. Also wirklich, ich hoffe, ja, das wird bald wieder besser werden bei dir, Harry. Und ja, weiß nicht, happy brewing, keep brewing, don't worry, have a homebrew. Also nach dem Krankenhaus.
Vielleicht kriegt ihr auch im Krankenhaus mal eins zugesteckt.
So schwarz irgendwie, so unter der Hand.
Ja, das muss er dann unter der Decke trinken. Mit der Handylicht an.
Ehrlich, ey. So wie bei Harry Potter, wo der da sitzt, ich glaube, das ist im dritten Teil, ne? Wo der dann da mit dem, ja, mit der Lampe, also mit seinem Zauberstab da sitzt. Mit der Lampe, was laber ich denn da schon wieder, ey? Lampe, Zauberstab, aber er leuchtet damit. Okay. Ja, nee, wirklich. Also das war richtig schönes Feedback und ja, sowas, das geht halt echt direkt irgendwie ins Herz. Das freut mich echt.
Das geht runter wie Öl.
Genau. Das wollte ich extra für dich noch überlassen, diesen Spruch.
Danke, danke. So spielen wir uns halt die Bälle zu.
Ja, auf jeden Fall. ja, und jetzt habe ich ja noch ein schönes Bier zugeschickt bekommen über dich.
Von mir, also, quasi, aber es ist nicht von mir. Ja.
Genau, also du hast es mir zugeschickt, aber sozusagen weitergeleitet einfach.
Ja, weil du auch einfach mal dran warst. Wir hatten jetzt schon, ich hatte es schon zweimal in der Beer Review, Bier von Basement Brewing bei Instagram, ne? Vom Chris, ist das richtig?
Mhm. Ja, ja.
Und die beiden Biere waren echt super. Und du wolltest auch unbedingt mal probieren. Und ich hatte dir ein Bierpaket fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Dem Dave, den packe ich jetzt mindestens. Also eigentlich wollte ich die beide mit reinpacken, aber in meinen Bierkarton gingen keine 0,5er Flaschen rein. Der war einfach zu klein. Und deswegen hast du jetzt eins von ihm bekommen. Bin gespannt, was es ist und was du dazu sagst.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. So, dann hole ich das mal und schütte es mir mal ins Glas. Moment. Okay, ich habe hier eine dunkle Flasche, die nicht ganz so krass gefüllt ist, also da ist schon, also der Flaschenhals ist tatsächlich etwas leer, also das ist jetzt zumindest kein Bier, aber ist egal. Roter Kronkorken und irgendwie mit so einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich das Etikett überklebt, ne?
Ja, genau, hatte zwei nicht etikettierte und du hast jetzt eins, wo glaube ich auch ein Etikett drauf ist, also da kannst du dann auf jeden Fall auch ein paar Infos rausziehen, denke ich mal.
Ja, genau, das ist schon mal gut. Okay, ich mach's jetzt einfach mal auf. Ja, Zisch ist schon mal da, sehr gut. Okay, das riecht sauer.
Na, dann hoffen wir mal, dass es gewollt ist.
Ja, das sieht irgendwie so aus. So. Ja, was habe ich jetzt hier im Glas? Also das ist ein rotes Bier, denke ich mal. Mhm. Ich halte es dir mal an die
Mega Kamera. Farbe.
Ja, Schaum sofort weg, aber gut. Es hat halt auch sofort irgendwie so ein, ja, oh, das riecht total weihnachtlich, so richtig, so nach Vanille und Zimt.
Jetzt hat er auch noch genau das richtige Bier zur Jahreszeit gekriegt von mir. Mhm.
Meine Güte, so richtig nach Kirsche, Holz, Vanille und Zimt. Das ist jetzt das, was ich rieche und so eine gewisse Säure halt auch, aber also ich habe schon so eine Vermutung, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ich trinke jetzt erstmal. Prösterle.
Prost.
Mmh. Boah. Das ist ziemlich geil. Also, Chapeau. Das schmeckt mir richtig, richtig gut. Ist auf jeden Fall was mit Frucht. Also, ich gehe mal schwer davon aus, dass es Kirsche. Ich habe keine Ahnung, ob da Vanille drin ist, aber ich schmecke definitiv was total Vanilliges. Es ist sehr trocken, hat aber ein sehr, 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 sehr vollmundigen Körper. Kohlensäure, auch sehr fein eingebunden. Total passend, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ich würde sagen, so typische Karbonisierung, 5 Gramm oder sowas irgendwie, um den Dreh zu haben. wie gesagt, ein sehr, sehr trockenes, säuerliches Finish. Total gut trinkbar. Also ich würde mich jetzt auch schon direkt eigentlich festlegen wollen. Ich glaube, das ist echt irgendwie, entweder das ist ein, wie so ein Krieg, oder, weil ich glaube, da ist kein Brett drin. Zumindest, ja, oder?
Oh, ich bin mir jetzt also echt unsicher. Also nach deinen Beschreibungen hätte ich auch direkt am Anfang gedacht, dass es ein Krieg ist. Die Farbe dazu passt halt auch ziemlich gut. Also es ist halt wirklich rot.
Genau, ist auch sehr trüb. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Krieg ist oder einfach nur ein Sauerbier, also ein Lactobacillus vergorenes oder also beziehungsweise gesäuertes Bier ohne
Brett. Kettelsauer.
Ja, also da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher. Vielleicht ist auch noch sowas wie Weizenmalz drin, weil das ist echt, das ist super, super vollmundig. Also ohne schwer zu sein. Mhm. Ich schätze, das wird sowas zwischen grob 5% und 7% Alkohol haben.
Ja, wahrscheinlich kaum jetzt, bitter.
Ja, genau, kaum bitter. Mega gut. Boah,
also ist richtig, das Gesicht vom Dave müsste man dazu sehen. Es ist wirklich, es scheint wirklich ein Gedicht zu sein.
Ja.
Also dieses, das Gesicht, das ist einfach nur pure Freude, strahlt es aus gerade.
Es ist echt richtig, richtig geil. Also solche Biere, damit.
Das ist jetzt halt schon Nummer 3. Ne? 3 von 3, jetzt wissen wir zwar noch nicht, was es ist, aber es waren, die anderen 2 waren ja auch schon wirklich top, die ich hatte. Mhm. Also ohne Mist, ey, da nicht schlecht.
Woher kommt der eigentlich, der Chris vom Basement Brewing? Gibt es da irgendwelche Infos?
Langsam,
kann man sich mal bei dem
langsam einladen? Langsam müssen wir echt mal gucken. Wir müssen mehr Infos über dich rauskriegen. Das gibt's ja gar nicht.
Ohne Scheiß. Also du,
vor allem war jetzt schon alles dabei. Ich hatte ein Milkshake IPA. IPA meinst du? Ich weiß gar nicht mehr, was war das?
Kokos. Irgendwas mit Kokos.
Ein Pale Ale. Genau. Und jetzt hast du ja ein Sauerbier. Aber gut, reiß doch mal dieses weiße Papier ab. Vielleicht siehst du ja schon was auf dem Etikett.
Ich bin echt gespannt. Jetzt bin ich wirklich richtig gespannt, weil wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Brett drin ist. Also da könnte Brett drin sein.
Vielleicht ist es aber noch nicht alt genug und dass die Brett noch nicht so richtig losgelegt.
Richtig, genau, ja. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Also ich weiß noch, Simone hat sich nämlich den Umschlag schon mal angeguckt, ohne dass ich halt da geguckt habe. Und sie meint halt schon, das klingt so geil. Also ich habe das aber auch tatsächlich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Aber jetzt, wo ich das gerade hier sehe. Funky Cherry Bomb bei Basement Brewing Company. Ja, okay, das klingt ja schon mal, funky klingt ja schon mal nach Brett.
Klingt auf jeden Fall auch schon mal geil, der Name.
Auf jeden Fall, schönes Logo auch tatsächlich. Ist irgendwie so passend, irgendwie so Pin-Up-mäßig.
Ah, cool. Mhm.
Ja, dann schaue ich doch einfach mal ganz kurz in den Umschlag, ohne dabei halt auf das letzte Bier zu schauen. Warte, du hattest Kokos und
Ich meine, ich hatte auf dem Blatt 1 und 3.
Oh ja, ich hab's. Es war direkt Nummer 2, Gott sei Dank. Also Funky Cherry Bomb, so heißt das Bier, roter Kronkorken. Sauerbier. Hopfen, Hallertor Tradition. Hopfen ist drin. Okay. Cool. Hefe Weiss 3763, das ist doch die Roselare Blend, gewesen, ne?
Den gibt's nicht mehr.
Den ist jetzt nicht mehr gegeben.
Super geil, ja. Damit haben wir unser Flanders gemacht. Ja, das braucht aber ein bisschen. Das braucht echt ein bisschen. Deswegen.
18 Monate gereift.
Oh, okay, krass, hä?
Aber das ist, also vielleicht war es jetzt auch noch nicht warm genug.
Wollte gerade sagen, also bei 18 Monaten ist natürlich schon, boah, dann kann man es echt rausgeben. Geil. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so rund.
Das ist super geil. Jetzt wäre natürlich noch mal interessant zu wissen gewesen, wie viel Alkohol das ungefähr hat. Also wenn du uns da vielleicht noch mal die Info einfach mal für uns so zumindest zukommen lassen würdest, Chris, würde mich sehr freuen, ob ich da ungefähr richtig liege. Aber ich glaube, so 5-7% hat das sicherlich. Also es trinkt sich zumindest so. Also echt, ohne Witz, Chris, wo immer du dich auch versteckst mit deinem Basement Brewing, ich will mehr. Das ist echt so geiles Zeug, Hammer. Danke dir. Danke dir wirklich vielmals für die geilen Biere.
Aber weißt du was, mir jetzt gerade einfällt? Ich hatte auch von einem Hobbybrauer hier aus Wiesbaden, den ich kenne, der hatte auch einen Flanders gemacht, auch mit mit diesem Blend. Mhm. Und der hatte das Bier nicht auf Holz gelagert.
Und es trotzdem, hatte holzige.
Es hatte holzige Noten und Vanille. Und das ist echt geil, dass du das jetzt auch zu diesem Bier gesagt hast, obwohl da ja auch quasi noch Kirschen drin sind, was ja schon dann wuchtig ist. Aber anscheinend bringt dieser Blend echt schon irgendwie so holzige Vanillearomen mit, was ja irgendwie auf eine Fassreifung hindeutet, finde ich immer. Wenn man das schmeckt, dann ist das immer irgendwie, okay, vielleicht lag es mal auf ein paar Chips oder lag tatsächlich in einem Holzfass oder so. Mega interessant, super, super cool.
Ja, total. Also muss ich auch echt sagen. Ich habe aber auch zum Beispiel gestern habe ich wieder viel gelesen bei Scott Jenisch auf dem Blog. Packen wir auch mal mit in die Shownotes. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr euch so mit so Hopfen weiterbilden wollt. Das geht auf wirklich in die Tiefe. Also richtig geil. Und der hat zum Beispiel halt auch gesagt, es gibt eine Hefe, das ist die Manchester RVA. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Labor die ist. Ist aber eine irgendeine Art englische Ale-Hefe. Und die soll wohl halt auch tatsächlich so eine Art Vanille-Aroma machen. Und der hat das halt in allen Bieren, also alle IPAs, die der damit macht, haben halt dieses Vanille-Aroma so ein bisschen mit drin. Und das ist halt schon krass, was halt auch über die Hefe kommen kann.
Was mir da jetzt einfällt, leider habe ich es mir nicht so richtig mega aufmerksam durchgelesen. Ich hatte es nur irgendwo so aufgefasst oder aufgeschnappt. Und zwar, dass, ich weiß nicht mehr wer, sorry, rausgefunden hatte, dass die Hefe auch bestimmte Eigenschaften speichern kann und quasi an die nächsten Zellen oder an die Kinder quasi weitergeben kann. Und da eben auch Aromakomponenten mitgeben kann, würde ja jetzt in so einem Blend auch Sinn machen, weil ich meine, Flanders Red, das ist ja klassisch in Holz gelagert. Ich finde es echt spannend. Also das passt da echt so gut rein in die Geschichte. Was ich ja auch so interessant finde, ist, es gibt doch von Schlenkerer das Helle. Mhm. Und das ist nicht mit Rauchmalz gebraut, sondern nur mit der untergärigen Hefe. Ja, nur mit der untergärigen Hefe, die auch für die anderen, für den Bock und für das Märzen und so weiter genommen wird. Und es hat auch eine ganz leichte Rauchnote.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen wundert mich das.
Ja, aber es ist nicht mit Rauchmalz gebraut. Und das ist schon interessant, ob das dann, na klar, ich meine, es läuft auch irgendwie durch diese Brauerei alles durch, dieser ganze Prozess, keine Ahnung, ob es das irgendwo anders mitnehmen
Rauchmalzinfektion.
Kann.
Rauchmalzinfektion.
Ja, so, keine Ahnung, wenn du da so an einer Rauchbierbrauerei vorbeiläufst, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen was mitnehmen. Aber es ist echt super spannend. Vielleicht ist es echt auch einfach die Hefe, die über keine Ahnung, wie viele Jahre benutzt wird und dann so ein paar Aromakomponenten speichern kann oder das irgendwie weitergeben kann und dann eben das im Bier landet. Wäre schon interessant. Ja. Aber voll. Ich suche das mal vielleicht für die nächste Hefe. Boah, ey, jetzt kriege ich auch das Double IPA in den Kopf, ey. Ich suche das für die nächste Folge nochmal raus, wo ich das gelesen habe. Ich kriege das irgendwie raus. Oder vielleicht habt ihr es auch gelesen, dann macht es mir leicht und schickt uns einfach bei Instagram oder eine Nachricht oder eine Mail.
info@just-brewed.de.
Richtig, genau. Irgendwo habe ich es gelesen.
Achso, und wir empfehlen euch schon mal, die nächste Folge wird wahrscheinlich, wie ihr hören werdet, die Weihnachtsfolge sein. Nur so als kleiner Sneak Peek schon mal. Die Folge mit Bernd werden wir wahrscheinlich dann als kleines Schmankerl fürs neue Jahr direkt, damit ihr auch noch einen Grund habt, euch aufs neue Jahr zu freuen. Nicht nur in der Hoffnung, dass die Corinna dann endlich mal ihre Sachen gepackt hat, sondern ja, auch deswegen.
Und wir auch mit Bernd um die Ecke kommen.
Ja, genau. Also könnt ihr euch gerne schon mal ein paar Bierchen dafür kalt stellen, weil das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Folge. Also wir denken, dass die 2 bis 3 Stunden lang sein wird und es wird wahrscheinlich sehr, sehr lustig werden.
Ja, wir wollen das halt quasi als Weihnachtsfeier. Also wir sind ja auch so eine kleine Firma und wir machen dann halt unsere Weihnachtsfeier. Der Dave und ich, wir wissen ja auch, wie das ist, wenn man sich was zu Weihnachten wünscht und als Hobbybrauer dann vielleicht die Geschenke immer so ein bisschen ausarten, dann ist das immer so ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ja, ich wünsche mir das, kostet 400 Euro oder so, oder einen neuen Topf, der kostet 200 Euro. Und da gibt's, hatte jetzt auch Hopfen und Mehr gepostet, da könnt ihr euch Gutscheine holen, beziehungsweise vielleicht euren Lieben raten, dass sie vielleicht euch einfach mit einem Gutschein unterstützen, weil wenn man so eine kleine Finanzspritze unterm Arm hat, wenn man dann am Ende in Checkout geht und dann wirklich auf Bestellen klickt, dann ist das doch ganz cool, wenn man dann nochmal so einen Couponcode eingeben kann. Wir verlinken euch mal die Seite zu den Gutscheinen.
Genau, also gerade so zu Weihnachten sind ja auch so schöne Sachen wie Malzmühlen, mal vielleicht ein neuer Fermenter. Solche Sachen sind ja eigentlich dann immer ganz schön, und aber man kann ja seinen Verwandten auch nicht aufdrücken, ja, ich möchte gerne die Metmill kompakt Komfort, aber bitte mit der Kurbel und dem Trichter, dann sind die ja schon wieder alle überfordert und haben keinen Bock mehr, euch was zu schenken. Deswegen
ja, spätestens bei Kurbel haben sie wahrscheinlich abgeschaltet, ja. Ja,
die denken wahrscheinlich, die Kurbel brauchst du für dein Hirn. Weil du am Durchdrehen bist.
Ja, genau. Also man kennt das ja, man ist dann so tief da drin und weiß nicht und weiß, was man genau möchte. Und wenn man das dann den Leuten beschreibt, dann haben die einfach erstens keine Ahnung und zweitens dann keine Lust mehr, euch das zu schenken. Und da ist der Gutschein immer ziemlich, ziemlich nice.
Genau, deswegen packen wir euch mal in die Shownotes rein, schaut da mal rein. Gibt auch immer noch ein paar coole Escarpment und Bootleg Biology und Omega Yeast Hefen. Also gerade Escarpment und Bootleg Biology ist halt ja nur so nach Verfügbarkeit, und da muss man erstmal schauen, wieder wann die bestellt werden können, aber schaut da mal rein.
Und was wolltest du jetzt noch ansprechen, Dave?
Ja, stimmt. Also da war noch so eine Sache, und zwar hat halt auch, könnte man auch sagen, so ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Und zwar Paul und ich, wir haben so einen kleinen Traum. Wir haben nämlich den Traum vom eigenen Bierglas mit dem Just Brewed Logo drauf.
Aber nicht irgendein Bierglas.
Nicht irgendein Bierglas, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich tatsächlich bei Brewlosophy zum ersten Mal auf dieses richtig coole Glas aufmerksam geworden. Das ist nämlich so ein Bierdosenglas oder Biercanglas. Also sieht halt wirklich aus wie, ja, so ein Bierglas. Und früher, vor ein paar Jahren oder so, gab es mal von Coca-Cola bei McDonald's, wenn du so ein Mac-Menü oder sowas genommen hast. Da gab es nämlich solche auch mal in so Farben halt eben. Finde ich jetzt nicht so zum Biertrinken geeignet, und mit so einem Just Brewed Logo sehen die halt einfach auch ein bisschen cooler aus. Und das, wir haben uns da halt
vieles auf.
Genau, auf jeden Fall. und wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir die, eigentlich wollten wir die quasi schon direkt bestellen und so weiter und dann halt in so einem, ja, separaten Shop oder irgendwie halt, ja, für euch halt verfügbar machen, weil ich glaube, die können wir tatsächlich nicht in dem anderen Shop reinpacken. Genau. Aber das große Aber ist jetzt, das Ganze würde nur mit Gravur funktionieren, ohne so eine Art Mindestbestellmenge. Und Gravur sieht halt meistens nicht so cool aus wie Druck. Bei den bedruckten Gläsern ist es leider so, dass man da, wie viele waren das, 150 Stück nehmen muss, ne? Ja, und das heißt, wir werden da bei einer ziemlich immensen Menge an Geld, die wir jetzt tatsächlich erstmal nicht aus eigener Tasche stemmen können und wollen. So, aber weil wir uns gedacht haben, das mit dem Merch läuft ja auch ganz gut, kommen immer mal wieder Bestellungen rein und es freut uns natürlich halt auch, dachten wir uns, hey, vielleicht machen wir ein Crowdfunding und wollten da einfach mal so euer Feedback dazu hören. Also ob ihr Bock hättet zum Beispiel, wir würden natürlich selber halt auch für uns dann einige Gläser bestellen, also wir haben da uns jetzt noch nicht so genau so konkret Gedanken gemacht, aber sowas wie Sets, keine Ahnung, vielleicht erstmal nur ein Glas, dann vielleicht zwei oder vier Gläser oder dass man das kombinieren kann. Und ja, wenn ihr da Bock drauf hättet, lasst uns das bitte wissen, dann würden wir das gerne einfach initiieren und nochmal genau durchkalkulieren, wie viele Gläser das jetzt sind, wie teuer die wären und so weiter und so fort. Natürlich würden die dann halt bei uns durch das Crowdfunding ein bisschen mehr kosten, aber ihr unterstützt ja halt auch einfach damit die ganze Sache halt, dass es überhaupt möglich ist, dass es diese Gläser gibt. Und man muss halt auch dazu sagen, wenn wir die halt einmal gemacht haben, wer weiß, ob wir die nochmal nachbestellen werden, weil eben man diese gewisse Mindestmenge einfach erreichen muss. Und dementsprechend könnt ihr halt auch sagen, hey, wir haben da was ziemlich Cooles, Exklusives in der Hand, was man nicht einfach in irgendeinem Shop normalerweise bestellen kann, sondern nur, wenn ihr wirklich so richtig krasses Supporter von unserem Podcast seid. Also wir werden, also ich denke mal, ich werde auch bestimmt mindestens 8 Stück nehmen, weil so Gläser kann man eigentlich nie genug haben, gerade wenn du Freunde da hast oder so. Das ist ja vielleicht mal in 5 Jahren wieder möglich.
Ja, dann ist das halt auch mega cool. Vor allen Dingen diese Glasform finde ich auch super. Ich habe die schon immer mal gesehen und letztes Jahr auf der Braubeviale, ja, letztes Jahr 2019, habe ich die mit dem Brauonkel, Shoutout an Brauonkel, müsst ihr auch mal reingucken, packen wir euch mal in die Shownotes. Das ist echt ein cooler Typ mit einer kleinen Hausbrauerei, der Nähe von Marburg. Und da waren wir und sind zu einmal, also ganz am Anfang sind wir zu Yakima gegangen, also diesem Hopfenhersteller, sagen wir es mal so. Händler, die hatten immer Händler, Hersteller auch, ja.
Ja, beides, ja.
Vier verschiedene Hähne und haben da immer gewechselt und haben dann quasi Single-Hop-Biere ganz oft gehabt. Und
damit man das sehen konnte,
wie schmecken die?
Braubeviale, ne?
Und das Geile ist, dass wir dann immer so geguckt haben, ja, wo wollen wir noch hin? Ah, da könnten wir vielleicht über Halle, ich weiß jetzt nicht, wo die waren, aber sagen wir mal Halle 5.
Eins, glaube ich.
Vielleicht über Halle 5, dann könnten wir, oder ja, genau, dann könnten wir da noch vorbei und dann könnten wir doch noch ein Bier uns holen. Und dann waren wir, weiß ich nicht, wie oft da. Und dort gab es eben auch diese geilen Gläser, wo die das noch rausgeschenkt haben.
Mhm. Ich habe das nicht gesehen.
Also, die hatten aber nicht nur diese Gläser, aber auch. Und das war dann schon immer mega geil, wenn du dann irgendwie so ein Quaik Pale Ale mit irgend so einem Experimentalhopfen, weiß ich, HBC 572 oder so gekriegt hast und dann aus so einem Glas, war schon echt cool,
ja, muss man sagen. Also sind
deswegen, es wäre schon geil, wenn wir unsere Biere und vielleicht ihr da draußen auch dann aus so einem Glas trinken wollen würdet und dann auch noch Just Brew draufsteht, das wäre schon uns irgendwie eine Herzensangelegenheit.
Auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn ihr das Glas einmal gesehen habt, dann wisst ihr halt auch, warum das so cool ist. Also ich habe solche Biergläser echt noch nicht gesehen. Ich habe schon viele, viele Formen gesehen. Gamma Brewing hat auch ein paar ziemlich coole im Sortiment. Aber selbst die haben nicht so ein Bierkennglas. Ich glaube, Sudden Death hat so eins. Da könnt ihr das auch mal sehen. Die haben das jetzt auch tatsächlich, habe ich jetzt erst vor einer Woche ganz neu gesehen. Aber mit dem Just Brewed Logo ist es, glaube ich, noch ein bisschen cooler.
Ja, glaube ich auch.
Deswegen, also wir würden echt mal sehr gerne euer Feedback dazu hören. Wir machen mal vielleicht eine Umfrage einfach wieder bei Instagram, ganz altmodisch.
Geschmeidig.
Und
so, ja.
Und
altmodisch. Ist das schon wieder altmodisch, ey?
Wir sind ja schon bei Folge 7. Hallo? Ja, wir haben da schon so viele Umfragen gemacht.
Ja, wir haben eigentlich schon, ja. Wir haben auch schon eine krasse Base, wie man so schön sagt.
Ja, eben. Nee, also wirklich. wir würden uns freuen. Wir machen mal eine Umfrage, gucken schon mal. Und würden dann gegebenenfalls echt das Crowdfunding ins Leben rufen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Bock, das zu unterstützen. Wir würden uns echt richtig freuen. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich ein paar Freudentränen vergießen. Das wäre schon cool.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Okay.
So, du würdest so richtig theatralisch auf die Knie fallen, mit den Händen so vorm Gesicht und so richtig vor Freude weinen. So stelle ich mir das vor.
Bei mir ist es halt so, ich raste dann völlig aus. Also ich springe dann wie so ein Epileptiker durch die Gegend. Entschuldigung, das ist jetzt voll gemein. Aber nein, es ist wirklich so. Wenn ich mich freue, dann das zeige ich halt wirklich. Also ich keine Ahnung. Als ich ein Trillium Bier in meinem Adventskalender hatte, bin ich halt auch
in echt, Türchen 1.
In Türchen 1.
Ja, auch mal sagen.
Aus Boston. Und dachte ich auch so,
da hatten es alle danach ganz schön schwer, bis jetzt schon.
Und ja, dein zwar war auch gut. So, und weil wir jetzt schon wieder ziemlich lange über vieles und Gott und die Welt gelabert haben, möchten wir jetzt aber doch mal irgendwann zum Schuss kommen. Und zwar soll es ja heute um das Thema Kegging oder Fassabfüllung auf Altdeutsch gehen. Und wie wir ja schon mal so vorhin so ein bisschen grundsätzlich erwähnt haben, da gibt es ja wirklich ganz, ganz, also es ist eigentlich nicht ein sehr kompliziertes Thema, aber relativ technisch, relativ viel, was man einfach auch im Hinterkopf behalten muss, weil ihr könnt nicht einfach ein Fass kaufen und damit ist es getan. Das wäre schön, aber da ja kommt ihr nicht weit mit. Genau, und deswegen soll es heute so ein bisschen darum gehen, welche Ausstattung es gibt, also minimal und dann, also wieder so die Hilly-Billy-Ausstattung, sagen wir es mal so, und dann, aber keine Sorge, ihr braucht nicht euer Bier in den Schuh abfüllen und irgendwie sowas, sondern zeigen euch da halt wirklich ganz coole Gimmicks halt auch, wie man das abfüllt, karbonisiert, Vor- und Nachteile. Eure Fragen werden wir natürlich auch noch beantworten, sofern die nicht schon vielleicht durch einen unserer Themen schon so ein bisschen beantwortet worden sind. Ja, und auch was unsere Motivation für den Einstieg einfach war. Warum will man überhaupt vielleicht einfach so mit dem Fass abfüllen anfangen? Weil, wie gesagt, da hängt schon ein ganz großer Rattenschwanz dran. Also diese Biere heute und die Selzer, die sind echt seltsam, ey.
War doch gut. Guter alter Rattenschwanz.
Echt. Ich sehe das schon wieder überall kursieren. Irgendwie, wenn jemand eine Story postet, hat der Rattenschwatz bei Just Brewed, ey. Ja.
Aber schön, dass du immer für diese Versprecher zuständig bist. Auch wenn ich mich immer verhaspel, also immer mal. Aber ja. Deine sind halt immer so ein bisschen legendärer.
Die kann man sich besser merken, ne?
Ja, auch noch, ja.
Okay. Ja, vielleicht möchtest du ja einfach mal sagen, warum hast du dir damals Keks geholt? Erzähl mal.
Das ist ein schöner Einstieg, weil ich gehe ja so ein bisschen, wie sagt man so schön, hemdsärmlich heute in die Folge. Ich kam leider nicht groß. Also sonst muss man ja sagen, bereiten wir uns immer schon ziemlich intensiv vor und lesen uns ein. Haben uns natürlich aber auch für das Thema entschieden, weil wir da einfach aus den Vollen schöpfen können, ohne dass wir da jetzt groß nachlesen müssen. Aber bin trotzdem froh, dass der Dave sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie wir das Ganze strukturieren und so weiter. Ich habe angefangen mit Keggen, weil mich der Bodensatz in den Flaschen genervt und geärgert hat. Also es ist, wenn man eine normale Flaschengärung macht, dann hat man einfach immer so einen kleinen Bodensatz unten drin. Das kann mal mehr, mal weniger sein, je nachdem, wie gut man abgefüllt hat oder wie früh auch. Und dann hat man beim Einschenken einfach immer so ein, am Ende dann muss man immer so ein bisschen sagen.
Sediment.
Oder muss man, ja, das fließt dann halt immer mit rein und das macht dann irgendwie ein schönes, klares Bier kaputt oder ja. Und das,
wenn das den Geschmack halt auch.
Genau, und das hat mich geärgert. Oder wenn man mal der Familie oder einem Freund ein Bierchen mitgibt, musste man immer sagen, ja, bestell's hochkant nochmal 3 Tage oder so in den Kühlschrank, bevor du es trinkst.
Und so eine dreiseitige Gebrauchsanweisung, wie man das Bier von einem Hobbybrauer trinken kann.
Genau, dann vorsichtig einschütten. Es gibt ja auch diese kleinen Logos, die man dann so auf die Hobbybrauer-Etiketten draufdruckt. Aber im Endeffekt habe ich dann immer ein Foto gekriegt, ja, wurde genau gesehen, dass der hat das mit einem Schwung eingeschüttet, alles ist mit reingeschossen und es sah aus wie ein New England IPA, war aber eigentlich ein Pilz oder so, keine Ahnung. Und das hat mich immer geärgert und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt mal abschaffen und dann habe ich mich da langsam eingelesen und mir ging es aber so wie wahrscheinlich allen, die mit dem Gedanken spielen, aber es eben noch nicht machen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kompliziert ist das? Was muss ich da alles beachten? Und fliegt mir da nicht alles um die Ohren so ungefähr? Und ja, aber es ist im Endeffekt, wenn man es dann gemacht hat, das sage ich auch immer wieder denen, die mir was schreiben oder die mich fragen, wenn man es dann mal gemacht hat und verstanden hat, dann ist es eigentlich so logisch und simpel, dass man dann da nicht mehr groß drüber nachdenken muss, was man macht.
Genau.
Wie war es bei dir, Dave? Was war deine Intention?
Ja, bei mir war es, das hatte so verschiedene Gründe. Also das eine war, ich habe tatsächlich irgendwann mal diese Eye-Kegger gesehen bei Instagram. Diese Grown. Das ist so einfach. Ja, genau. Mobiles Zapfen. Ich dachte so, wie? Ja, was soll das denn? Ey, der sitzt da am Strand und gönnt sich da ein, installiert sich so schönes Fassbier rein. Ich denke so, geil. Nein, das war wirklich... Auch. Ja, echt, so war das. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt so geguckt, oh, ist ja schon ganz schön teuer. Und war ich doch erst so ein bisschen, und ich habe ja auch noch nicht so lange gebraut. Ich meine, es gibt Leute, die brauen erst mal 3 Jahre und fangen dann an mit Keggen. Und ich habe 3 Monate.
Die ist auch echt lobenswert, aber ich kenne sowas auch nicht. Also wenn ich dann irgendwas sehe, was mir gefällt, dann versuche ich das mit Biegen und Brechen irgendwie umzusetzen.
Am besten vorgestern, ne?
Ja, genau.
Ja, so bin ich auch. Ja, und dann habe ich halt so gedacht, ja, wäre eigentlich schon cool, so sein Selbstgebrautes zu zapfen. Und ja, dann habe ich mich halt auch nochmal eingelesen, so über die Vorteile. Dachte so, ja, okay, es bleibt halt auch länger frisch und so weiter. Oxidation kannst du da fast zu 100% vermeiden, wenn du es richtig angehst. Und dann dachte ich so, okay, komm. Und dann habe ich mir tatsächlich bei Eyekegger mein erstes Kegging-Set bestellt.
Ach, du hast bei denen angefangen?
Mhm, kein Witz.
Okay. Ja.
Also ich habe mit einem 10-Liter Minikeg angefangen und hatte da tatsächlich auch gerade in der Planung oder es war schon sogar in der Gärung einen Double Dry Hop Smash Pale Ale, eins meiner besten Biere. Dem traue ich immer noch ein bisschen hinterher, weil es echt so lecker war und ich muss es jetzt demnächst mal wieder nachbrauen. Aber
welches Malz, welcher Hopfen?
Maris Otter Simcoe. Und damit der Vermont Ale Hefe vergoren von, wie heißen die nochmal? Nicht White Labs, sondern diese kleine Mini-Tochterfirma von denen, die The Yeast Bay.
Ach, ja krass, aber Simcoe und Maris Otter, okay, da brauchst du gar nicht weiter erzählen, das klingt einfach super.
Und das war wirklich so richtig hazy, also ohne irgendwelche Haferflocken. Ich habe tatsächlich auch gestern zum Beispiel dabei Scott Jenisch im Blog gelesen, dass wenn du zum Beispiel sowas wie Weizenflocken oder Weizen ganz viel nimmst, dann ist es wohl so, weil die Proteinteile größer sind, heften die mehr aneinander und fallen, weil die dadurch super schwer werden, fallen die deswegen mehr halt aus dem Bier raus. Also sedimentieren halt sozusagen besser und machen deswegen ein klareres Bier. Tatsächlich. Und es hat auch noch mal was mit Gluten und so weiter zu tun, aber gut, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall war es ein super schönes Bier und dann dachte ich, das wird ja gerade echt perfekt passen, dass ich das mal mit dem Keggen ausprobiere. Ja, und dann habe ich es gemacht. Hatte wirklich Schwierigkeiten, eine gescheite Karbonisierung zu kriegen. Bei dem Bier ging es noch tatsächlich, bei dem Smash Pale Ale. Vielleicht war ich da ein bisschen geduldiger, keine Ahnung. Aber alle Sude danach, also die zwei, die ich dann noch in Keks abgefüllt habe, waren alle entweder überkarbonisiert oder unterkarbonisiert. Und dann war halt so, okay, irgendwas läuft hier schief. Und dann habe ich tatsächlich erst mal für ein paar Monate nicht mehr gekeckt. Weil ich gedacht habe, okay, weiß ich nicht, wenn ich mich da immer nur rumärgere mit und das nie klappt, obwohl ich eigentlich alles genauso gemacht habe, wie man es mir gesagt hat. Naja, ich denke mal, rückblickend, ich war einfach nicht geduldig genug. Wobei ich ja jetzt auch eine Methode gefunden habe, mit der man karbonisieren kann, wo man nicht lange warten muss, um zumindest einfach schon mal ein gut karbonisiertes Sample von dem Bier zu kriegen. Dann kann ich dem Bier locker noch mal eine Woche oder zwei geben, aber ich will schon mal wissen, wie es dann mit Kohlensäure und Kalt schmeckt. Das ist dann immer so noch mal ein krasser Unterschied. Dann habe ich aber tatsächlich im Dezember letzten Jahres, nachdem ich von der Braubeviale wiedergekommen bin, oder November, hatte ich einen Raw-Hefeweizen gebraut. Ist auch richtig cool geworden tatsächlich. Und das habe ich dann einfach mal, weil ich das Bier über hatte und dachte, mein Gott, wenn es nichts wird, dann nicht, ist egal. Habe ich das ins Fass abgefüllt, mit Zucker nachgären lassen, weil mir das halt auch ein paar Hobbybrauer damals aus der Gegend empfohlen haben, das zu machen, nicht mit CO2 zu karbonisieren. Und zack, es hat super funktioniert. Ich konnte zapfen mit ein paar Schwierigkeiten. Da habe ich mir aber auch nochmal ein paar Tipps geholt. Und seitdem, dann habe ich tatsächlich ein paar Sude mit Zucker nachgären lassen und dann irgendwann jetzt wieder mit CO2. Und seitdem ich es einmal wirklich kapiert habe, wie es läuft, perfekt. Also ich habe selten... Ich hatte jetzt einen Cider, der war überkarbonisiert, aber das kriegst du auch schnell wieder in den Griff. Das ist gar kein Problem.
Ja, das ist ja das Schöne. Also du kannst, das ist ja auch ein Vorteil auf jeden Fall, du kriegst die Karbonisierung auf den Punkt. Also selbst wenn du mal kurz drüber schießt, ist es kein Thema. Wenn du drunter bist, ist es kein Thema. Du kriegst sie am Ende so, wie du das haben möchtest. Das ist halt ein super Vorteil.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du dich bei der Zuckergabe in der Flasche vertan hast oder... Ja. Vielleicht auch zu früh abgefüllt hast oder so, dann ist es überkarbonisiert, oder du hast zu wenig Zucker gegeben, dann ist es unterkarbonisiert, dann kannst du es halt auch nicht mehr retten.
Genau. Ist es so. Ja, und halt auch so dieser Gedanke, einfach sich so auch zu Hause mal so, na, du gehst halt dann zu deinem Keck oder sonst wohin, einfach mal so ein schönes Bierchen zapfen, ist echt geil. Also das macht schon richtig Spaß. Und halt, was mich halt auch richtig genervt hat, Flaschen waschen. Das hat mich richtig abgefuckt. Also wirklich.
Ja, das habe ich aber relativ schnell abgestellt, weil ich mir dann immer neu Glas von einer Brauerei hier aus der Gegend geholt habe, was wirklich günstig war und sich da einfach dieser Aufwand, Flaschen zu waschen, nicht gelohnt hat. Aber ich muss auch natürlich zugeben, dass wenn man sich selber sein eigenes Bierchen zapft, ist natürlich schon, also das braucht man ja nicht, das braucht man ja nicht vertuschen. Das ist natürlich schon auch ein Hauptgedanke, wenn man darüber nachdenkt, dass man dann einfach in den Kühlschrank geht oder weiß ich nicht, wie man es dann auch immer umsetzt und sich dann einfach eins zapfen kann. Das ist schon geil.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt ja, wie ich auch schon mal so ein bisschen vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, verschiedene Systeme, mit denen ihr ja wirklich in die Thematik einsteigen können. Und wir beide haben auch tatsächlich verschiedene Systeme in Benutzung. Also Paul benutzt so ein quasi Brauereifass, wenn man so will, von der Form her und vom Fitting her. Also du hast ein normales 30-Liter-Fass mit Flachfitting.
Oder nee, Kopffitting. Ich habe mittlerweile habe ich ich habe nur vier Kecks und mit Flachfitting und jeweils 15 Liter, so dass ich immer, also ich fülle oder ich brauche meistens 30 Liter oder beziehungsweise ich habe am Ende 30 Liter nach der Gärung und die teile ich dann auf zwei Kecks. Und dann kann ich einfach, ich habe mir so Schäfer Junior Kecks geholt, die sind ziemlich cool, die sind nochmal ummantelt. Erstens machst du damit nicht irgendwie den Boden kaputt, wenn du da rumschrubberst oder irgendwas. Und zweitens halten die halt die Temperatur auch noch mal ein bisschen besser, falls du doch mal rausstellst oder so zum Zapfen.
Geht das?
Und,
cool.
Ja, und die haben halt einfach eine schlanke Form. Also die sind diese 15-Liter-Keks von Schäfer, die sehen aus wie NC- oder CC-Keks und passen deshalb auch super in den Kegerator, den ich hier habe, also in den Kühlschrank.
Genau.
Das sind so meine. Ich hab nur diese vier. Reicht mir aktuell auch. Ich habe halt noch den Bright Tank dazu.
Den Unitank.
Von den Unitank ja auch. Und die zwei, da kann man halt auch mal Bier drin lassen, karbonisiert, ohne dass man das abfüllen muss. Und da habe ich halt noch so ein bisschen Lagerkapazität. Genau.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du ja quasi was zwischenbunkern.
Richtig, genau. Dafür habe ich vor allen Dingen auch den Bright Tank mir geholt. Und ja, ist ein ganz klassisch Flachfitting, so wie man es eigentlich bei den meisten Brauereien hat. Und auch in der Gastronomie, dann hat man ja ganz oft Flachfitting.
Genau. Oder
du hast NC oder CC? Nee, was hast du?
Ich habe NC.
NC und CC, die iCagger, ne?
Ja. Genau. Also iCagger ist halt auch auf NC, auf dem NC-System basiert. Das wissen auch tatsächlich irgendwie immer viele gar nicht. Die denken immer, das ist noch irgendwas Proprietäres, also was vom Hersteller selber entworfen ist, was nur irgendwie mit dem Hersteller eigenen Zubehör kompatibel ist. Aber nein, das ist nicht so. Also deswegen ist das halt so cool. Man kann sich das iCagger-Zeug eigentlich mehr so als Ergänzung holen zu einem bestehenden Set. Oder man fängt halt auch wirklich damit an. Man kann ja auch sagen, hey, ich möchte jetzt erstmal nur, keine Ahnung, 15 Liter immer noch in Flaschen abfüllen oder 10 und mach mal so einen 5 Liter Minikeg voll, einfach nur, ne, um das halt in meinen kleinen Kühlschrank in meiner Wohnung zu halten, ne? Dann braucht man da nicht wieder direkt irgendwie einen Kühlschrank, Kühltruhe, Kegerator oder sonst was. Guck mal, Paul, ich habe mir jetzt ein schönes Imperial Stout gezapft, das Black is Beautiful Imperial Stout mit der Horniendal Quaik vergoren. Mit 25 Kokos Plato.
Und oh, geil, ey.
Kokoschips selbst getoastet, 400 Gramm und nochmal 200 Gramm Kakaonips. Das schmeckt wirklich wie Bounty mit Zartbitterschokolade. Es ist so geil geworden.
Und du hast kein Schaumproblem, ne? Das sehe ich. Da kannst du echt, das ist echt gut.
Nee, der Schaum bleibt wirklich, also du hast auch schönes Lacing so, also dass halt eben so Schlieren eben am Glasrand so kleben bleiben. Womit ich halt ein Problem hatte, ist am Anfang, der pH war tatsächlich super niedrig durch halt die Röstmalze, da sind, keine Ahnung, gefühlt 8 verschiedene Röstmalze in der Schüttung. Wir können euch das Rezept mal verlinken. Und endlich habe ich es auch gebraut und wird getrunken. Also ich meine, das ist ja quasi eigentlich das Thema des ganzen Podcasts, dass ich dieses Black is Beautiful Imperial Stout brauen möchte. Und jetzt habe ich es ja endlich auch. Können wir jetzt
den Podcast beenden? Weil Thema abgeschlossen.
Ja. Herrlich. Aber nee, weil wir hatten ja auch das Thema eine Quaikfolge halt angesprochen und ich war jetzt tatsächlich das Opfer der pH-Falle sozusagen. Also das halt, ja, das, der pH war wirklich wahrscheinlich, also zumindest sensorisch jetzt so niedrig, dass ich halt, ich glaube, 2 Teelöffel Backpulver nochmal hinzugeben musste ins Keg nach dem Abfüllen, weil einfach das Bier war halt schon, es hatte eine säuerliche Note tatsächlich. Also
auf so 19 Liter im Keg,
oder? Ja, so ungefähr. Ach, ich glaube, es waren 17 oder so. Ja, weil die Kakaonips und so weiter, die Kokoschips, die haben sich halt auch ein bisschen was reingezogen, ne? Dann die Hefe natürlich halt auch. Aber echt saugeiles Bier. Also, wie gesagt, Rezept packen wir in die Shownotes, spielt damit rum. Und lasst euch nicht entmutigen von dieser super komplexen Schüttung, wo ich halt auch sage, muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Aber das Bier ist halt echt gut. Von daher ist mir das auch egal, wenn jemand meint, halt 6 verschiedene Röstmalze reinzumachen. Okay, das Bier überzeugt. Von daher ist das für mich in Ordnung. Ich sag mal Prost. Was hast du denn, Paul?
Guck mal.
Oh, das sieht aber hübsch aus. Oh, Stickbaggits.
Ja, mega cool. Ich habe auch bei dem anderen Bier muss ich noch einen kleinen Shoutout machen, und zwar an den Kumpel, der mir zum Geburtstag Bier geschickt hat, obwohl wir uns eigentlich nichts schenken, aber ich glaube irgendwie jedes Jahr missachtet er diese Regel und ich bin immer der dann irgendwie blöd dasteht, weil er hat ein paar Tage vor mir. Und der hat mir echt hier so geile Double IPAs und New England IPAs geschickt oder schicken lassen. Mega, mega cool. Und das Witzige ist, er hat mit Braun und so weiter überhaupt nichts am Hut. Wenn wir uns treffen, dann laber ich ihn natürlich auch voll. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass man dann irgendwie so ins Labern kommt, obwohl der andere kein Wort versteht davon. Und man denkt, man erklärt es einfach, aber es ist nicht einfach. Und der hört sich immer unser Vogelplänkel an, nenne ich es jetzt einfach mal. Unser Biertalk. Und wenn es dann nerdig wird, jetzt ins Kegging zum Beispiel geht, dann macht er halt quasi aus. Aber den Anfang hört er sich an. Und da hat er nämlich gehört, dass wir uns, ich weiß nicht, ob das letzte Folge oder vorletzte Folge war, beschwert haben, dass wir zu wenig Biere bekommen haben, weil wir vergessen haben, diesen Aufruf zu starten. Und jetzt haben wir es so gemacht, er hat mir 4 Biere geschickt, also eigentlich 5. Und meine Frau musste ein Bier vorher rausnehmen, das war abgesprochen. Das für die nächste, also es ist dann mal ein kommerzielles Bier für die nächste Bier-Review, die ich mache, wo ich nicht weiß, um was es geht. Also er hat sich da anscheinend irgendwas, also so wie ich ihn kenne, hat er sich irgendwas Krasses rausgesucht. Also, oder er findet auf jeden Fall, dass es krass ist. Wir finden es vielleicht gar nicht so krass. Ich bin gespannt, ja. Aber von dem kommen die Biere, mega cool.
Wir waren ja bei dem Thema System. Jetzt muss man halt auch sagen, das, also ich habe tatsächlich dieses Jahr auch einmal was in so ein Keck mit Korbfitting, mit Flachfitting abgefüllt. Und das funktioniert schon echt anders, weil also die vom ganzen Prinzip her halt einfach komplett anders funktionieren, finde ich, die Kegs. Das, was mich zum Beispiel schon so gewundert hat, ist, wenn du zum Beispiel den Druck ablassen willst, musst du eigentlich einen anderen Zapfkopf bei den Flachfitting-Kegs drauf machen, außer du hast halt einen Spundventilhalter dran.
Also ich habe zwei Zapfköpfe. Ich mache das wirklich so, dass ich zum Füllen oder zum Entleeren des Kegs, also zum Zapfen, nehme ich halt einen ganz normalen Zapfkopf für Flachfittings und für das Spunden, also für Druck ablassen oder um zu schauen, ob die Spundung passt, ob der Druck im Keck quasi okay ist in Verbindung mit der Temperatur, habe ich mir ein kleines Spundventil auf den CO2-Ausgang gebaut. Mhm. Und da schaue ich einfach nach und habe mir auch noch ein kleines Sicherheitsventil dran gebaut, über das ich dann notfalls quasi Druck ablassen kann.
Okay. Hast du einen Absperrhahn?
Ja, also das, da gibt's, ist vielleicht was für die Weihnachtsshow. Also da gibt's Stories. Also ich habe schon komplett in Bier gebadet.
Weil ich dachte
am Anfang, ich habe jetzt alles zusammen und hatte keinen Absperrhahn auf der Bierleitung und so Späße. Und dann mit 1 bis 2 Bar das Bier oben rausgeschossen ist.
Ja.
Aber ja, also es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, dass man es gibt so eine Kombi-Lösung, dass man ein Spundventil hat und quasi über einen T-Stück oder eigentlich ist es ein Kreuzstück, auch CO2 in das Keck bringen kann und dann quasi über ein Manometer und ein Sicherheitsventil überprüfen kann, ob der Spundungsdruck stimmt. Mhm. Aber das war mir einfach zu teuer. Es ist günstiger, bei Kleinanzeigen noch einen kleinen Zapfkopf zu holen für 20, 30 Euro und einfach aus den Teilen, die da waren, das ist wirklich jetzt nichts Besonderes, habe ich mir ein kleines Spundventil gebaut.
Ja. Genau. Also bei den Keks, die du halt benutzt, da muss man halt auch einfach sagen, die funktionieren halt auch deswegen anders, weil du eben diesen Zapfkopf quasi immer gelöst hast sozusagen vom, beziehungsweise immer integriert, nee doch, gelöst hast sozusagen vom eigentlichen Keck, aber das Keck ist trotzdem fest verschlossen und da ist Druck drauf, wenn halt eben Druck im Bier halt ist. Und bei den NC-Kegs ist es halt ein bisschen anders. Also, beziehungsweise da ist es halt tatsächlich so, da braucht ihr nämlich gar keinen Zapfkopf mehr. Also ihr braucht dann tatsächlich im Prinzip nur noch halt eure Steckkupplungen. Es gibt dann halt eine für Bier und eine für CO2, also für Gas. Und ja, und dann könnt ihr halt im Prinzip loslegen. Und das Ding ist halt, was mich halt am Anfang verwirrt hat, ist, dass du quasi, also wenn ich jetzt mal sagen möchte, hey, ich möchte jetzt Druck ablassen, muss ich halt eben den Zapfkopf halt eben austauschen, der halt ein Spundventil hat. Und ja, und da musst du halt nämlich aufpassen, dass der einen Absperrhahn hat, weil wie gesagt, ne, wenn du den nämlich nicht hast, du machst den Zapfkopf auf das Keck drauf, drückst den runter und wenn du da keinen Absperrhahn hast, dann schießt dir wirklich das Bier halt aus die Decke, weil du natürlich einen höheren Druck im Keck hast und der Druck sich ja immer ausgleichen möchte sozusagen.
Genau, also wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, als du das befüllt hattest und das rührt halt daher, dass das quasi ja auch für die Gastronomie gemacht ist. Also da soll ja genau. So ein Fasswechsel einfach schnell gehen und dafür ist es natürlich cool. Also man muss sich dann vorstellen, okay, ein Keck ist leer, ich habe das vielleicht im Keller oder unter der Theke stehen und dann packe ich das nächste dran, ich schiebe das rein, muss kurz den Zapfkopf lösen, schiebe das auf das nächste Keck drauf, genau. Fertig.
So, das geht schon schnell.
Drück einmal runter, fertig. Das geht halt einfach super schnell und man muss sich dann auch keinen Kopf machen, dass irgendwas nicht richtig angeschlossen ist, weil die Schläuche quasi an diesem Zapfkopf dranbleiben. Und genau. Dafür ist das eigentlich gemacht. Für Hobbybrauer, die wirklich ins Kegging einsteigen wollen, würde ich persönlich eher NC oder CC-Kegs, also NC dann in dem Fall empfehlen. Genau. Das hat noch andere Gründe, auf die wir vielleicht noch eingehen oder wahrscheinlich jetzt gleich noch eingehen. Aber genau. Das ist zum Beispiel ein so ein Ding, die sind in der Handhabung einfach ein bisschen leichter. Bei mir war es damals so, warum ich mich dafür entschieden habe, ich habe einfach eine Grundausstattung bekommen oder überlassen bekommen, die wo ein Flachfitting dabei war. Also okay. wo ein Keg mit einem Flachfitting dabei war. Und ich fand es halt auch immer cool, weil das so ein bisschen uriger ist und so ein bisschen echter oder näher am Bier. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich Blödsinn, aber so war der Gedankengang und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, das auszutauschen. Und mittlerweile habe ich wenn man kennt das ja, wenn man dann einfach einen Prozess optimiert hat und einfach genau weiß, was man macht, dann hat man auch nicht unbedingt Lust, jetzt das auszutauschen und nochmal sich an was anderes zu gewöhnen. Und daran liegt das eigentlich bei mir. Genau. Ja. Also ich weiß einfach mit den Fluff-Fittings genau, wie ich das mache. Habe jetzt aber auch schon anderen Hobbybrauen mit NC-Keks über die Schulter geschaut und weiß da im Prinzip auch Bescheid. Das ist auch, ja, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, da umzusteigen. Mhm. Aber trotzdem, ich habe jetzt alles dafür da und wüsste jetzt nicht, warum ich umsteigen soll.
Und die Sache ist halt auch, es ist, glaube ich, super schwierig oder super nervig halt, wenn ihr beide Systeme benutzt. Also es gibt Leute, die machen das. Ja. Würde ich aber echt gar keinen Nerv drauf haben. Ich persönlich, ist es meine Meinung, weil da musst du ja wieder irgendwie gucken, dass du die ganzen Adapter immer da hast und die um dieses Schläuch und das ist halt, da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil mich nervt das ja schon, was weiß ich, manchmal hast du ja 3/4 Zoll, manchmal hast du 1/2 Zoll und zum Beispiel bei meinen NC-Keks habe ich halt die Steckkupplung und maximal noch vielleicht so für diese Push-Fittings irgendwelche Schläuche und das war's halt.
Ja, also beides würde ich auch nicht fahren. Oh. Also wenn, dann sollte man sich festlegen, kommt so ein bisschen drauf an was man vielleicht auch rankommt oder vielleicht irgendwie günstig bekommt. Aber beides zu machen, da würde ich dann wirklich überlegen, dass ich mich für ein System entscheide und dann das andere eben austausche. Weil sonst hast du auch alle Adapter doppelt, ja, die du dann irgendwie für was brauchst und bist dann nur am Rotieren. Das ist einfach nervig. Es ist einfach schön, wenn es dann irgendwann Routine geworden ist und man weiß, okay, ich pack das da drauf.
Jeder Handgriff sitzt
drauf und fertig. Genau, das ist auch wichtig, weil ich meine, man hat irgendwie 8 Stunden gebraut oder Dave halt 1,5 Stunden und,
und das muss ich hat sich versuchen.
Hat sich um das Bier gekümmert, durch die Gärung geschleppt und irgendwie abgefüllt und dann verkackt man zweimal am Ende irgendwie mit den Systemen durcheinander kommt oder so. Das würde ich einfach nicht empfehlen, ja,
wie du sagst. Und was halt auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal so deutlich erwähnt haben, aber so durch die Blume schon, ist nämlich einfach diese Sache, das Kegging braucht Erfahrung und Geduld. Also ich kann euch das echt nur sagen, ich habe mich so geärgert, wie die Biere ständig irgendwie entweder gar keine Kohlensäure hatten oder es nur Schaum rausgekommen ist. Und glaubt mir, das ist echt uncool. Aber ne, mit der Zeit habe ich es dann halt auch irgendwann gelernt. Man musste halt einfach wirklich geduldig rangehen und das Ganze machen und üben und üben und nochmal üben. Und irgendwann weiß man, okay, passt, so funktioniert das bei mir, so ist meine Methode mit den Variablen und dann läuft das halt auch bei mir.
Ja, also da muss man ja auch dazu sagen, dass das Zapfen an sich, wenn es darum dann auch geht, ich meine, gibt es ja auch für die Gastronomie und so weiter, gibt es Lehrgänge, die sich nur damit befassen, wie man das Bier sauber zapfen kann.
Genau.
Richtig, genau. Da geht es ja auch um die Reinigung, um die Bierleitung zu reinigen und so weiter und so fort. Das ist wirklich komplex und dann man muss erstmal das Grundprinzip verstehen, dann kann man sich natürlich dann auch drum kümmern, dass man schön zapfen kann. Ich habe mir dann auch so einen Durchlaufkühler gekauft irgendwann danach und habe damit schön gezapft. Das war dann auch super entspannt, weil du hast ja da super Zapfergebnisse, wenn du eben weißt, was du machst. Aber das ist nochmal so ein extra Thema, das Zapfen an sich.
So, und jetzt ist natürlich so die Frage, okay, was braucht ihr denn grundsätzlich, um in das Thema einzusteigen? Da ist mir halt zumindest eingefallen, ihr bräuchtet auf jeden Fall ein Fass, egal welche Größe, egal welches System. Also natürlich macht es Sinn, eigentlich mit einem größeren Fass einzusteigen, aber ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe ja auch nur ein 10-Liter-Fass genommen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte immer noch einen Teil in Flaschen abfüllen, weil wenn ich dann nur noch 20 Flaschen waschen muss, geht das schneller und ein Keg, als wenn ich 40 Flaschen kein Keg sozusagen sauber machen muss. Genau. Dann ein Zapfhahn mit Direktzapfadapter. Das ist ziemlich wichtig, weil ich denke mal nicht, dass ihr euch direkt noch einen Durchlaufkühler oder einen Kegerator direkt dazu holen wollt. Also das kann man natürlich alles machen. Aber würde ich nicht empfehlen, weil man dann, es ist halt sehr, sehr, sehr viel auf einmal. Und das ist echt so kann man sich erstmal auf das Kegging konzentrieren und von da aus dann halt sozusagen darauf aufbauen und sagen, hey, ich kaufe jetzt ein zweites, drittes Keg. Okay, jetzt nervt mich das ganze Umstecken der der CO2-Flasche und von dem Zapfhahn, das ist immer eine Riesensauerei. Okay, ich mache mir jetzt die Zapfhähne da dran an den Kühlschrank, machen wir jetzt einen Kegerator.
Das ist echt ein guter Einwand, weil genau das, was ich gesagt hatte, gerade mit dem Zapfen, dann kann man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren. Ich glaube, wenn man alles auf einmal will, dann ärgert man sich nur, weil es wird hundertprozentig nicht so, wie es in Dave ging, ging es auch mir. Es wird am Anfang nicht hundertprozentig so klappen, wie ihr euch das vorstellt. Also ihr kriegt kein geil gezapftes Bier daraus direkt am Anfang mit dem ersten Versuch. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann kann man eben darauf aufbauen. Und das ist echt das ist ein guter Hinweis.
Eben, und so könnt ihr halt auch einfach die Kosten natürlich auch nochmal besser verteilen, weil auch so Kegging ist jetzt halt auch, also es ist nicht so super teuer, es kommt halt darauf an, was ihr direkt von Anfang an haben wollt, was ihr machen wollt und was ihr braucht, aber es muss nicht, also es sind halt schon ein paar Euro, die ihr da einfach in die Hand nehmen müsst und gerade noch mit so einem Kegerator, das kann halt echt schon mal ein paar hundert Euro halt werden, ne, je nachdem, deswegen, also macht erstmal wirklich einen Keg oder zwei von mir aus und dann guckt mal weiter. Genau, und dann braucht ihr natürlich noch eine Gasquelle, weil ohne die könnt ihr weder zapfen, karbonisieren oder umdrücken. Und Werkzeug. Das ist so die aller wirklich mindeste Ausstattung. Mit der kann man zumindest zapfen und irgendwie ein Bier halt, ja, irgendwie ins Keg abfüllen und so weiter. Natürlich so Schläuche und so weiter setze ich jetzt halt einfach mal voraus. Die habt ihr schon. Spezialschläuche, da rede ich jetzt noch nicht von. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Aber Werkzeug zum Beispiel, habe ich halt auch festgestellt, sollte man schon immer mal da haben, weil man halt auch mal vielleicht so ein, gerade bei gebrauchten Kegs, dass man die halt einfach mal komplett auseinander nimmt, also den Degen halt eben ausbaut, die Steckkupplung, die Ventile halt ausbaut, meine ich, um die mal ordentlich zu reinigen und halt auch einfach auf Dichtigkeit zu überprüfen. Zu den NC-Kegs möchte ich noch mal ganz kurz auch sagen, von der Form her sind die ja meistens einfach sehr, sehr, ja, eben zylindrisch aufgebaut, also halt eben sehr, sehr schmal, rund meistens. Ich habe noch die eckige gesehen, jetzt wo wir gerade drüber sprechen.
Ja, rund ist gut, aber aber doch, es gibt, also keine NC-Kegs, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt sowas wie Eye-Kegger oder, nee, nicht wie Eye-Kegger, wie heißen denn diese?
Es gibt doch diese kupferfarbenen.
Ne? Ja, genau. Und da gibt es jetzt, ja, genau. Und da gibt's jetzt einen Konkurrenten, wenn man es so nennen kann.
Noch einen.
Der füllt in, oder da kann man dann in viereckige Kegs abfüllen und die kann man in den Kühlschrank. Gibt's halt auch in den 5, 2 und weiß ich nicht was Liter. Aber die kann man quasi hinlegen in den Kühlschrank und dann von der kurzen Seite raus zapfen. Mhm. Eigentlich eine coole Idee, weil wer kann sich halt einen 10-Liter-Keg aufrecht in den Kühlschrank stellen, wenn nach oben die Salami und der Käse liegt? Das klappt halt meistens nicht, ne? Oder man kriegt halt irgendwie Ärger zu Hause. Und deswegen ist das eigentlich eine coole Idee. Es ist aber auch so ein Ding, was ich nur so nebenbei irgendwo gesehen hatte und fand es witzig, aber hab mir gedacht, naja, ob man sich das jetzt halt kauft, dann wieder. Boah, weiß ich nicht. Ja. Musst du dir ja auch wieder, wenn du 20 Liter füllst, musst du ja auch vier von den Dingern nebeneinander legen.
Ach, haben die nur 5 Liter?
Ja, ich glaube, das waren 5 Liter Gebinde, aber ich glaube, die hatten auch andere Größen. Ja. Okay. Aber du kannst dir ja auch keinen 20 Liter Keg in den Kühlschrank legen. Das geht halt auch wieder nicht. Ne?
Nee. Irgendwann ist halt das Ende. Genau. Das sind wieder diese Eye-Kegger halt ganz geil, ne? Diese Mini-Kegs mit 5 Liter oder 2 Liter oder sowas.
Das ist einfach super. Also wer da, wie du das gesagt hattest, wer überlegt, vielleicht sich noch nicht hundertprozentig festlegen will und einfach ein paar Flaschen abfüllen will, einen Teil in Kegs packen will, das Eye-Kegger oder ähnliche Hersteller einfach super, weil dann hat man das Equipment vielleicht da und wenn das was für einen ist, dann kann man halt einfach sich ein größeres Fass kaufen und hat aber die Schläuche, es passen die Push-Fittings und hat einfach alles zusammen. Ne?
Das genau.
Ist schlecht.
Also die NC-Kegs, die haben halt auch den Vorteil im Vergleich zu den CC-Kegs, dass die halt einfach viel mehr Zubehörauswahl haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Die kommen aber, wie gesagt, aus der Getränkeindustrie und wurde tatsächlich früher so Sirup halt eben abgefüllt, also zum Beispiel so Cola-Sirup oder Fanta-Sirup oder sowas. Und dann haben die das halt eben irgendwie noch mit Wasser zugesetzt und dann quasi, ja, das gezapft eben, das, das Getränk. Ich hatte nämlich tatsächlich auch schon mal, als ich ein gebrauchtes Cake sauber gemacht habe, irgendwann dieses Jahr, habe ich tatsächlich wirklich Cola-Sirup da noch drin gehabt. Das war auch echt nicht so leicht, das wegzukriegen, ey.
Also wir haben auch so ein paar Gebrauchte uns gekauft für, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir hatten von der Brausportgruppe, also wir haben hier so einen Hobbybrauerverein, da haben wir irgendwas abgefüllt. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war. Und haben uns auch gebrauchte NC-Keks geholt und haben da erstmal echt den ganzen Tag geopfert, um die sauber zu machen. Hatten dann so eine Waschstraße aufgebaut. Einer hat es halt grob mit der Bürste irgendwie versucht, der andere hat es dann, und dann wurde es immer chemischer, sag ich mal. Und am Ende wurde es klargespült und wieder unter Druck mit der Deckel verschlossen. Es war schon, naja, war schon spannend. Aber dafür kriegt man die halt relativ günstig, das muss man auch sagen. Also die Keks mit Fluffy-Ding sind immer schon teuer. Mhm. Und die NC-Keks, die sieht man so, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro gebraucht. Kann man schon mal ein Schnäppchen machen.
Ja. Kann man, genau. Also ich hatte jetzt tatsächlich auch welche gekauft bei so einem Händler, der relativ bekannt ist, hier dieser Lutz Schott. Weil das ist nämlich witzig, der ist nämlich hier ganz in der Nähe, der ist so eine halbe Stunde jetzt von Regensburg entfernt oder so.
Ja, du bist jetzt im Topspot da unterwegs.
Ja, das ist wirklich, Wahnsinn. Ey. Das ist richtig.
Hast alles cool, richtig gemacht, Dave.
Ja, auf jeden Fall. Und der hat ja zum Beispiel halt auch ein paar gehabt irgendwie. Ich glaube, die waren um die 25 Euro. Die hatten aber halt kein Entlüftungsventil. Deswegen habe ich die dann nicht genommen. Und die ich hatte jetzt, haben so um die 50 Euro gekostet. Aber ist auch okay. Aber dafür sind die halt quasi schon grob gereinigt. Also nicht ganz dreckig. Ne? Und halt auch auf Druck getestet. Also, dass die halt auch wirklich dicht sind. Das ist auch schon mal gut. Ja. Und die NC-Keks haben halt den Vorteil gegenüber den Flachfitting halt auch nochmal, dass die tatsächlich eine große Öffnung haben. Das heißt, ihr kommt da eigentlich richtig gut mit so einer Bürste und sowas rein. Ihr könnt, die Öffnung ist, glaube ich, so, weiß nicht, 10 Zentimeter oder sowas groß, ne? In der Länge.
Ja, also da kommt man halt mit dem Arm rein und kann eigentlich das quasi manuell reinigen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil. Bei den,
Flachfittings
geht es,
ja. Ja, jetzt sag du.
Bei den Flachfittings geht das halt nicht. Da muss man sich vorher auch Gedanken machen, wie man es reinigt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also ich habe eine Bürste, mit der ich reingehen kann, aber ich mache das standardmäßig sauber mit. Genau, ich zipp die mit PBW oder NC Brew heißt das, ne? Genau.
Ja.
Und wenn du da auch noch die Herstellerangaben, was die Temperatur angeht, befolgst, hast du halt super saubere Keks danach. Also wenn man dann da mal reinleuchtet, das sieht aus wie neu. Das ist schon echt super. Also das funktioniert, aber man muss sich natürlich, das ist auch so eine Sache, wo man, deswegen NC-Keks werden da schon cooler, weil da braucht man sich jetzt diesen Gedanken erstmal nicht machen, wenn man sich diese Erstausstattung holt, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, dann mache ich den Deckel auf nach dem Druck ablassen natürlich vorher. Dann mache ich den Deckel auf und dann kann ich das halt händisch sauber machen. Das ist schon schön, das ist schon cool und hat man vielleicht auch ein besseres Gefühl, ich weiß es nicht, aber Flaschen reinigt man ja auch nicht, indem man mit dem Arm reingeht. So, die muss halt auch irgendwie anders sauber machen. So vergleiche ich das immer mit dem Flachfittings. Also ich krieg's auch sauber und meine Biere sind ja auch immer okay. Also da gibt's jetzt keine Probleme. Man muss es halt nur. Ganz selten funktioniert es mal. Ne? Und dann wird es sauer und schmeckt nach Basilikum.
Und Pizza.
Ja, Pizza habe ich auch noch nicht gehört, aber es ist echt gut. Ja, nein, also vielleicht auch nochmal zur Erstausstattung, was Flachfittings angeht.
Ich wollte ja noch sein, ganz kurz.
Mach du.
Genau. Ganz kurz nur. Und zwar, was halt auch noch, wo wir auch mal drüber gesprochen haben, als wir unseren gemeinsamen Brautag gemacht haben, ist das Thema Keghopping. Also das Coole ist halt, ihr könnt quasi sehr im Prinzip, gut. Ja, das sagt ihr nämlich halt auch gerade, also es gibt halt diese Hop-Tubes, das sind quasi so wie so ja Metallröhrchen irgendwie, also aus Edelstahl, die so ein ganz, ganz feines Sieb halt eben eingebaut haben, die man mit einem, ja, ebenfalls Edelstahldeckel halt auch verschließen kann. Und da ist halt das Coole, da könnt ihr nicht nur Hopfen reintun, sondern könnt ihr auch, wenn ihr wollt, im Keg lassen. Also gerade zum Beispiel Hopfen, Keghopping ist halt so ein Thema. Dann bleibt quasi der Hopfen einfach die ganze Zeit im Keg. Und ja, ihr habt quasi die ganze Zeit hat das Bier Kontakt mit dem Hopfen und ihr habt wirklich ein super, super frisches Hopfenaroma. Ich habe das auch schon einmal gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ihr habt sehr, sehr wenig irgendwie Trub oder so. Es kann mal immer mal wieder sein, so ein ganz kleines bisschen mal Sediment am Glasboden. Aber wenn das stört, ja, das schüttet halt den ersten Schluck halt weg und dann geht's halt auch schon. Ja, und das geht halt eben mit diesen Flachfitting-Kecks nicht, weil die ja eben nur diese ganz kleine Öffnung haben. Und ja, diese Hop-Tubes, die haben halt so eine Breite von, ich weiß nicht, 2,5-3 Zentimeter, vielleicht 5, keine Ahnung. Und die gibt es auch in verschiedenen
Größen. Sicherlich auch unterschiedliche Größen, genau.
Ja.
Und das Coole ist ja auch, wenn du dann genug Kecks hast, dann kannst du ja auch beliebig langen Hopfen stopfen im Keck. Du kannst ja dann sagen, okay, ich will vielleicht nur 2-3 Tage, ich will vielleicht keine grasigen Aromen drin haben oder sowas oder will das vermeiden. Mhm. Und dann drückst du halt in ein zweites Keck um.
Genau.
Und kannst dann ganz entspannt das andere reinigen, den Hopfen entnehmen und hast dann wirklich in dem zweiten Keg halt das klare, blanke Bier, was gestopft ist. Das ist schon auch ein Vorteil. Also ich merke jetzt auf jeden Fall, wenn wir drüber sprechen, dass diese Flachfittings eigentlich, das ist
so. Die haben halt die Einschränkungen.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also was da die Erstausstattung angeht, um das auf jeden Fall, also ich möchte es schon gerne erwähnen, falls sich doch jemand dafür entscheidet oder vielleicht geht es ja auch jemanden wie mir, der einfach ein Keck mit Flachfitting geschenkt
hat. Schöner
oder
findet.
Ein paar mehr.
Ja.
Oder auch schöner findet. Das ist halt auch das. Also es ist natürlich schon ein bisschen, ich sag mal, rustikaler, ne, mit diesem Bierdegen da in der Mitte. Ist natürlich genauso wie bei den NC- oder CC-Kicks aus Edelstahl alles, aber es ist schon, ich finde es ein bisschen wertiger, muss ich sagen, was das Kick an sich angeht. So. Aber ja, also wir hatten es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber die Erstausstattung ist ähnlich. Also man braucht auf jeden Fall einen Zapfkopf, der darauf passt, also ne, mit dem man auf dieses Flachfitting schieben kann und dann eben am besten noch ein Bierabsperrhahn. Ganz oft werden die auch mittlerweile zusammen verkauft. Also, dass man so einen Zapfkopf mit Bierabsperrhahn bekommt. Richtig cool ist, wenn die dann auch noch fest miteinander verschweißt sind und nicht mit Gewinde aufgedreht, dann spart man sich halt wieder ein Gewinde, was man ab und zu mal sauber machen muss, was ganz cool ist. Und dann, was der Dave vorhin angerissen hatte, man braucht irgendwie ein Spundventil, weil man hat keinen Entlüftungsventil an diesen Kecks. Man kann nicht irgendwie einfach mal so ein Sicherheitsventil ziehen und sagen, pff, ich habe hier irgendwie 3 Bar drauf und sollen eigentlich nur 2 sein. Und dafür braucht man dann ein Spundventil und entweder bastelt man dann sich was man an diesen Füllzapfkopf dran baut, oder man holt sich halt noch einen zweiten, so wie ich das mache, den ich einfach immer schnell umstecke. Und nach dem Karbonisieren oder nach dem Abfüllen ins Keg schaue ich dann halt ganz kurz nach mit dem Teil, drück das drauf, guck, ob der Druck passt und lass dann im Notfall was ab oder ja, gebe noch mal was drauf. Also je nachdem,
das ist ja genau
das Gleiche. Und ja, ihr braucht halt noch ein paar Schläuche und das sind halt dann, das ist halt euch überlassen. Grundsätzlich sind das Überwurfmuttern mit 5/8 Zoll für die Bierleitung und 3/4 Zoll für die CO2-Leitung. Und das braucht ihr dann eben an der anderen Seite auch nochmal für die CO2-Flasche oder eben je nachdem, wo ihr dann rauskommt, aber meistens ja auf einem Zapfhahn braucht ihr ja dann auch die 5/8 Zoll. Kann man auch anders lösen. Ich habe das auch schon gesehen mit anderen Adaptern, dass man so Quick Connect draufpackt. Ähnlich dann quasi dem NC- oder CC-Prinzip. Das kann man natürlich auch machen, dass man dann da so Quick-Connects draufschraubt. Es gibt sogar, glaube ich, Adapter, das finde ich dann auch witzig, für die Flachfittings oder für die Zapfköpfe, die dann auf diese Quick-Connects für NC gehen.
Ah, okay.
Und die dann draufpackt auf CO2 und Bierleitung. Geht alles, gibt's alles, muss man sich so einfach so ein bisschen vorher überlegen, kommt einfach drauf an. Muss ich mich komplett neu ausstatten oder kriege ich vielleicht irgendwas günstig überlassen?
Genau,
habe ich vielleicht auch schon was da, warum auch immer. Genau.
Ja.
Das muss man einfach schauen. Aber die Erstausstattung ist, ja, ihr braucht eine CO2-Flasche, ein paar Schläuche, einen Zapfkopf, einen Keck und dann. Ja, gibt's auch direkt Zapfadapter genauso für Flachfittings. Das ist überhaupt
genau. Ein Thema.
Habe ich auch. Gerade zum Probenziehen, wie du das gesagt hast, mache ich das super gern. Also den packe ich kurz drauf, ziehe mir mal ein Gläschen, schaue, ob die Karbonisierung wirklich passt. Weil ich natürlich auch neugierig bin, wie das Bier schmeckt.
Klar.
Das ist natürlich klar. Das geht da auch ganz easy mit.
Ja, zum Thema Gasquelle, da möchte ich auch noch mal kurz ein paar Worte drüber verlieren, weil das ist halt auch echt, da machen sich wirklich viele halt Gedanken. Und das kann ich halt auch verstehen, weil jeder denkt dann, man muss so eine 300 Kilo CO2-Flasche dann irgendwo haben. Nein, also es gibt da wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich mache es mir halt wieder einfach und nutze tatsächlich so das Streamflaschen, die ja halt eben von
diesen,
ja.
Ah, cool. Okay.
Sogar für meinen Kegerator.
Echt, ja? Weil die kriegst du ja überall, das ist cool. Ja.
Ganz genau. Also das hat halt wirklich so viele Vorteile. Du kriegst die halt überall, du kannst dir halt im Prinzip auch 3 Container bunkern irgendwie, die halt kaufen, ne? Die musst du halt kaufen. Und wenn dir mal Sonntagabends irgendwie oder Samstagabends mal der CO2 ausgeht, dann kannst du einfach schnell irgendwie die Dings austauschen, die Flasche, und gut ist. Und ich sag mal, ich habe jetzt zum Zapfen gemerkt, ich kam, glaube ich, knappe 1,5, 2 Monate halt damit aus. Mit einer, ja, was ist das, irgendwie 500 Gramm oder so haben die, glaube ich, 450 oder so.
Ja, so ein ganz krummes Ding, 470 oder irgendwie sowas, ja, so ein krummes Ding ist das. Wir haben genau. Auch so das Stream hier. Ja.
Und ich sag mal, das war halt die Zeit, wo, ich sag mal, noch so Corona wieder so ein bisschen lockerer war, also wo man halt ein paar Leute auch mal einladen konnte und so. Also ich sag mal, da ist schon relativ viel Bier durch die Leitung gegangen. Und wie gesagt, wenn dann mal nach 1,5 Monaten das Ding leer geht, so irgendwie abends oder sonntags oder so, oder man hat halt einfach auch keine Lust mehr irgendwo zu fahren, möchte aber halt irgendwie trotzdem zapfen, schließe ich halt einfach die neue CO2-Flasche an, die neue Soda-Stream-Flasche, und kann halt weiter fröhlich zapfen, ne? Dann ist es natürlich halt auch noch mal so, dass das ein Vorteil ist, falls doch mal irgendwo Undichtigkeiten im Keck sind, im Druckminderer. Oh, verdammt, man braucht einen Druckminderer, das habe ich voll vergessen. Nun brauchst du einen Druckminderer. Das ist ja. Oh Gott. Genau, der Druckminderer ist ganz, ganz wichtig, weil sonst könnt ihr quasi den Druck gar nicht einstellen, den ihr zum Zapfen oder Karbonisieren haben wollt. Da gibt es auch wieder richtig günstige Modelle, die dann zum Beispiel den Druck im Fass anzeigen. Oder es gibt halt Modelle, die sind zum Beispiel, die haben 2 Manometer, also das sind halt Anzeigen, wo ihr eben den Druck ablesen könnt, die dann nochmal den Druck der CO2-Quelle halt anzeigen. Für den Anfang reicht, zumindest bei den NC-Kecks kann ich sagen, halt so ein ganz einfacher Mini-Regulator für 40 Euro.
Absolut. Also ich hab zwar auch so einen mit 2, der auch den Flascheninhalt quasi oder den Druck da drin anzeigt. Einfach, da kann man halt gucken, wann es zur Neige geht. Es ist jetzt nicht so ein 1:1-Ding, dass wenn man sagt, jetzt geht's in den roten Bereich, sondern aber es wird halt weniger, und dann kann man schon mal gucken, okay, vielleicht muss ich dann doch irgendwann nochmal los, weil ich nutze zum Beispiel 2 Kilo CO2-Flaschen. Bin da aber auch im Überlegen, ob ich eine. Also ich habe eine im Kegerator stehen und eine für Gegendruckabfüllung und Karbonisieren im Unitank, wenn ich da nochmal ran muss. Und bei der überlege ich, die auszutauschen gegen eine 6 Kilo CO2-Flasche, weil die geht jetzt nicht super schnell leer, aber die ist halt schon oft in Gebrauch, weil ich viel abfülle und viel im Unitank und im Brighttank karbonisiere. Und dann braucht man halt schon mal immer ein bisschen was. Aber ich habe da jeweils einen etwas besseren Druckminderer dran, der auch den Flascheninhalt anzeigt. Aber das liegt halt auch daran, dass ich mir halt keine auf Reserve lege oder Reserve legen möchte, weil das dann doch schon ein bisschen ins Geld geht.
Genau.
Ist natürlich eine andere Sache, als wenn ich hier zum Aldi oder zum Rewe gehe und sage, ich hole mir für, was kosten die, 15 Euro oder so?
Ja, ich weiß es auch gar nicht genau. Ja.
Irgendwie so. Und holen wir mal eine mehr. Ne? Das ist natürlich wirklich entspannt, muss ich sagen. Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal so einen Adapter hole, dass, falls es doch mal Not am Mann ist, dass ich das dann anschließen könnte. Das
ja,
Ding.
Warum
die
nicht?
Anderen haben wir, bei den anderen haben wir immer so 2, 3 hier zu Hause. Wäre eine Überlegung.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ein Adapter kostet ja halt eben nicht viel. Und also da ist man ja relativ schmerzfrei eigentlich dabei. Ja, und zum Thema halt noch, wenn so eine 2 Kilo CO2-Flasche aufgrund von Undichtigkeiten leer ist, dann geht das natürlich, oder 6 Kilo, dann ist das natürlich irgendwo auch gefährlich. Also muss man sagen, ich habe, als ich im Praktikum in der Spitalbrauerei mal war, habe ich tatsächlich, wie war das nochmal? Also gerade nach dem Abfüllen oder Umdrücken von einem Weizen, irgendwie, das waren, glaube ich, 50 Hektar oder so, hat er mal gesagt, riechst du eigentlich auch dieses Weißbier-Aroma oder so irgendwie? Und ich habe dann meinte er, riecht doch mal direkt am Tank. Und ich gehe da mit meinem Kopf so in Richtung dieses Loch da von dem Tank. Und da kriege ich aber eine, wirklich so ein, wie du, als ob du eine geknallt bekommst. Das ist echt vom CO2, ne? Das haut dich sowas von um, weil das so eine hohe Konzentration, so eine Sättigung war, dass du, ne?
Dass du ja, das muss halt man einfach echt vorsichtig sein. Also ja. das kann halt schon schnell gehen. Also wir wollen jetzt da keine Angst machen, aber ihr solltet natürlich, wenn ihr den Druckminderer draufpackt und alle Schläuche dran habt, dann einfach mal kurz schauen, wenn ihr das erste Mal in Betrieb nehmt, dass einfach alles dicht ist, das richtig festknallen, muss man sozusagen.
Aber nicht zu fest, weil sonst noch fest kommt ab, ne? Also einfach mit Spülmittel.
Genau, einfach gucken, ob sich da vielleicht Bläschen bilden. Dann wisst ihr ja, dass da doch was entweicht. Manchmal hört man es auch so ein bisschen zischen. Mhm. Dann müsst ihr halt nochmal alles nachziehen. Aber das sollte auf jeden Fall sein. Ist halt auch mega ärgerlich. Also es ist nicht nur gefährlich, aber es ist, wenn eine 6 Kilo CO2-Flasche leer ist, das kostet halt auch mal ein bisschen was. Ja, wenn du dann wieder losfährst und lässt die wieder füllen. Oder ja, das ist echt ärgerlich.
Genau, also und auch nochmal so eine Sache im Umgang mit CO2, immer die CO2-Quelle sichern. Das solltet ihr wirklich machen. Egal, ob das nur eine Sodastream-Flasche ist oder gerade eine 2 Kilo oder 6 Kilo CO2-Flasche, wenn die umfällt und irgendwie sich da irgendwas löst und dann fliegt euch das Ding wirklich durch die Wand. Also das hat, da gehen schon einige Bar Druck drauf und das wollt ihr halt wirklich nicht. Das kann halt echt gefährlich werden. Deswegen, da müssen wir halt auch sagen, okay, passt da wirklich auf. Aber
ja, und so eine Sicherung kostet halt auch also ja, ein paar 110 Euro. Im Prinzip.
Genau.
Ja, entweder nehmt ihr was, was ihr da habt, oder ihr nehmt wirklich so eine Sicherung, die ihr an der Wand festmachen könnt mit zwei Löchern, mit zwei Schrauben dann.
Ja.
Also ich glaube, diese Kette, das kostet 5 Euro oder 10 Euro, also mehr nicht. Ja. Das muss man dann einfach mit dazu stellen. Spanngurte
tun es auch. Die weiß einfach irgendwo.
Einfach gegen Unfallen sichern. Ja.
Ja, das kriegt ihr schon hin. Und was halt auch nochmal so eine Sache ist, bei diesen CO2-Flaschen, bei den großen, also zumindest am Bodensee, war die Verfügbarkeit von diesen, also wo du die quasi mit lebensmittelechten CO2 auffüllen konntest, das ging quasi nirgendwo. Du musstest irgendwie 100 Kilometer fahren, um irgendeinen Laden zu finden, der das macht. Und
das hätte ich jetzt auch nochmal angerissen. Das ist auch eine Sache, da muss man vorher ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen ist die Geschichte vom Dave mit den Sodastream-Flaschen super, super praktisch, weil die kriegt man mittlerweile wirklich an vielen Stellen. Ich habe hier auch erstmal bei mir so in Wiesbaden gucken müssen, wer mir diese CO2-Flaschen füllt. Habe jetzt auch in meinen Händler und das ist überhaupt kein Thema, aber ich musste halt auch, es ist jetzt halt nicht so, dass ich hier einfach mal kurz um die Ecke gehe, ich musste auch eine halbe Stunde hinfahren. Ja, das ist schon, ja, und da überlegst du dir halt zweimal, brauchst du es jetzt wirklich und muss es jetzt sein? Aber Oder holst du dir vielleicht mal eine größere CO2-Flasche? Also da müsste man vorher gucken. Nicht umsonst gibt es ja auch so Threads im Hobbybrauer-Forum. Wo kann ich im Raum, weiß ich nicht, Buchse, Hute, meine CO2-Flaschen füllen lassen? Ja, genau.
Ja, das ist echt. Also, das ist wirklich heftig.
Da müsst ihr vorher schauen. Es gibt ja auch Baumärkte, die das zum Teil machen.
Aber die haben nicht immer lebensmittelechtes CO2 halt auch.
Genau, da müsst ihr auch drauf achten. Genau das Gleiche bei, was ich noch empfehlen kann, sind Aquaristik oder Zoogeschäfte. Die füllen zum Teil auch, aber da müsst ihr halt auch gucken, ob das Lebensmittel geeignet ist. Bei Aquaristik-Sachen mehr als im Baumarkt, sage ich mal. Weil,
okay, tatsächlich.
Die Fischfreaks, wie auch immer man die dann nennt, ja auch schon ein bisschen gucken, was da so reingeballert wird ins Aquarium. Aber ja, das war auch so ein Ding. Ich bin da auch hingegangen am Anfang zu so einer Zoohandlung und habe dann nachgefragt, ja, sind das Lebensmittel echt oder lebensmitteltauglich? Und dann haben die gesagt, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, naja, guckt mal auf eure große Flasche, ob da, ich glaube,
E-Nummer, ja.
E-193 oder irgendwie so. Irgend so ein Ding ist es, draufsteht, und dann war das so, und dann war das okay, aber dann habe ich irgendwann dieses Gasescenter gefunden, die alles Mögliche abfüllen, und dann war das dann super easy. Also da kann man sich alles Mögliche holen.
Ja, genau. Und das ist nämlich, was mir gerade noch aufgefallen ist beim Sprechen, bei den CO2-Flaschen müsst ihr dann natürlich auch gucken, ab einer gewissen Größe, ich glaube halt eben ab 0,7 Kilo oder sowas, müssen die halt auch TÜV geprüft sein. Und Das heißt, also ihr müsst halt echt schauen, wenn ihr eine kauft, die kosten halt natürlich auch echt erstmal, weiß nicht, 50, 60 Euro oder sowas. Müsst ihr halt eben schauen, dass sie einen TÜV hat, weil sonst kriegt ihr die im Zweifel nicht aufgefüllt, weil die sagen, ja, da ist kein TÜV halt drauf und der hält halt 5, 6 Jahre, das ist nicht so das Ding, aber na, das sind halt alles so Sachen, an die man denken muss, ja. Einfach, wenn man sagt, okay, man möchte gerne eine größere CO2-Flasche haben, aber wenn ihr natürlich einen Händler in der Nähe habt und, keine Ahnung, vielleicht günstig an einen rankommt, dann ist es natürlich deutlich günstiger als mit SodaStream, das muss man halt schon sagen. Ja. Ein Nachteil, der mir noch, oder Vorteil bei den SodaStream-Flaschen im Bezug auf Kegerator oder normale Kühlschränke ist halt, ihr könnt das Ding halt einfach, eine SodaStream-Flasche mit einem Druckminderer kriegt ihr viel schneller ran als eine 2 Kilo CO2-Flasche, das heißt, ihr müsst kein Loch in den Kühlschrank bohren oder in den Kegerator.
Ja, wobei man auch sagen muss, es gibt auch 0,5 Liter CO2-Flaschen, ganz normale. Mhm. Ne? Aber ja, also dann in dem Fall, also bevor ich mir die hole, wenn ich jetzt keine Auffüllstation direkt in der Nähe habe, dann würde ich wahrscheinlich 2 Euro mehr in die Hand nehmen und würde mir auch die SodaStreams holen. Das würde dann wahrscheinlich mehr Sinn machen, ja. Aber die gibt es auch nur so zur Vollständigkeit halber.
Genau. Und ansonsten ist halt gerade für so mobile Zapfen oder wenn ihr halt echt nur so ein Mini-Keg irgendwie habt für einen Kühlschrank oder sowas, für so einen Haushaltskühlschrank, diese 16 Gramm CO2-Kartuschen, die sind halt relativ teuer im Vergleich jetzt zu so einer SodaStream oder so einer 2-6 Kilo CO2-Flasche, haben aber halt eben den Vorteil, dass ihr damit super mobil seid, das Ganze sehr, sehr wenig Platz verbraucht und ihr könnt damit bis zu 4 bis 5 Liter Bier zapfen. Zum Karbonisieren würde ich die nicht nehmen, das ist einfach wirklich unwirtschaftlich und ich sag mal, im Notfall klar, ne, wenn man jetzt sagt, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie nichts da und übermorgen ist die Party und ich möchte jetzt die 5 Liter Bier für die Party karbonisieren. Sind wahrscheinlich eine sehr einsame Party.
Krasse, ich wollte gerade sagen, eine krasse Party, ey, die du da planst.
Ja, vielleicht eine Party, keine Ahnung.
Eine Corona-Party, wo halt nur 3 Leute kommen dürfen.
Ja, wenn überhaupt, ey, das wäre schon viel. Mhm. Naja, ja. Aber auf jeden Fall sind die halt ganz cool, wie gesagt, so gerade für diese Eyecaker-Geschichten oder so.
Ja, wir haben uns dafür entschieden, die Folge wieder zu teilen, weil wir doch gemerkt haben, es dauert ein bisschen länger, beziehungsweise die Folge ist mal wieder länger geworden, um unseren beliebten Satz zu benutzen. Und deswegen teilen wir euch die Folge wieder auf, haben uns aber dafür entschieden, deshalb euch jede Woche oder in der nächsten Woche quasi auch direkt den zweiten Teil zu liefern, sodass ihr keine 2 Wochen warten müsst, bis die neue Folge da ist.
Genau, also so ein quasi verfrühtes Weihnachtsgeschenk von uns schon.
Oh ja, das klingt auch gut, natürlich. Also eigentlich war das geplant und das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch.
Und dann kommt ja noch die Weihnachtsshow.
Und oh ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, stimmt, ey. Das wird richtig gut. Wir hoffen halt, dass ihr heute auch auf jeden Fall wieder viel draus mitnehmen konntet. Ich glaube, das war mal eine sehr technische Folge, aber das war ja auch von euch so gewünscht. Und ich sag mal, beim Brauen geht's ja auch irgendwo immer ein bisschen um Technik. Wie macht man was und mit welchen Mitteln macht man das? Welches Equipment nutzt man dafür? Von daher. Und ja, wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet.
Genau. Bis dahin.
Genau. Ciao.